nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
Moin, moin, hallo. Herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Der ersten, einzigen Fußballsendung auf der Welt. Heute hier im neuen Design. Schaut euch mal um. Willkommen zu Hause. Mir war nicht klar, dass sie den Tisch direkt kaputt kloppen. Also, der war ja auch nicht ganz günstig. Aber ich meine, wir haben es ja, ne? Wir haben ja die Knete locker sitzen. Ja, ihr seht, neuer Tisch. Ist übrigens auch unsere Taktiktafel. Ja, seht ihr hier diese kleinen Figürchen? Die haben sogar so Nummern drauf. Weiß nicht, wenn man das mal sieht, man das hier, dass sie so auch so Nummern haben. Guck mal. Weiß ich nicht. Naja, jedenfalls kann Tobi das hier als Taktikboard nutzen. Weißt du das eigentlich schon?
Das weiß ich schon tatsächlich.
Ja, sehr gut. Das machen wir. Da natürlich hier so richtig schön so ein Umkleiden-Look, ne? So wie früher. Es riecht richtig nach Männerschweiß hier drin. Aber ansonsten ist eigentlich alles beim Alten, zumindest was die Besetzung angeht. Tobi und die Tieren sind da, ich bin da. Wir freuen uns auf euch. Zwei Spieltage liegen schon hinter uns. Letzte Woche haben wir wegen der Gamescom eine kleine Mini...
Geh mal ein ganz kleines Stück. Nee, mach mal die andere Kamera und geh mal zur Seite. Nee. Andere, siehst du das da hinter dir, über deiner Schulter?
Was?
Ich muss da kurz mal ran.
Tippkick oder was?
Das ist ja wohl nicht euer Ernst, Leute.
Was? Offenbach, oder? Jetzt holen wir uns gleich zurück. Gut, genau, letzte Woche gab es eine abgespeckte Folge wegen der Gamescom. Da hatten wir natürlich eigentlich kaum Zeit und haben deswegen eine kleine Mini-Version gemacht. Heute wieder in voller Länge. Es haben sich ein, zwei Sachen geändert. Zum einen gibt es ab dieser Saison ein Topspiel, das ihr wählen könnt, und zwar auf unserer offiziellen Facebook-Seite. Das können wir ja hier mal zeigen. Das ist unsere offizielle Seite.
Können wir auch mal ein Like da lassen?
Ja, bitte, können wir mal ein Like da lassen und ein neues Titelbild. Da gibt es auch ein paar Texte. Und wir machen das in Zukunft so, dass quasi das Topspiel mit den meisten Daumen nach oben, weil es gibt keine klassische Vote-Funktion auf Facebook, das ist das Topspiel, was wir ein bisschen ausführlicher beleuchten. Da wird Tobi sich auch taktisch ein bisschen was zu überlegen. So dass ihr nicht mehr in der Situation seid, dass es pro Spieltag zwei Spiele gibt, über die ausführlich geredet wird. Und der Rest wird stiefmütterlich behandelt oder sowas, falls ihr dieses Gefühl jemals hattet. Das wird sich also in Zukunft ändern. Also geht auf diese Facebook-Seite und wir freuen uns natürlich auch über Likes und so weiter. Alles, was man so aus dem Jahr 1997 so kennt, Ansprüchen zu Facebook.
Ja, man muss es aber trotzdem einfach auch immer wieder sagen.
Ja, sonst macht es keiner mehr, ne?
Es ist einfach traurig. Offensichtlich haben Millionen von Abonnenten und YouTubern schon recht, warum sie es machen. Vielleicht ist das der Grund...
Halt für deren Erfolg. Wir haben jetzt 5.644 Likes und 5.718 Personen, die das abonniert haben. Also bis zum Ende der Sendung müssen das mindestens 5.800 sein.
Ich hätte jetzt gesagt 6.000.
Ja, ich wollte nicht so hochgreifen, ehrlich gesagt. Nachher ist es peinlich, wenn es nicht klappt.
Du hast recht.
Ja. Ja, außerdem wollen wir natürlich uns auch mit ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Disziplin, vielleicht auch in der Besprechung am Ende der Sendung noch ein bisschen Raum erarbeiten, um über allgemeine Themen zu sprechen. Sowas wie zum Beispiel der neue Videoschiedsrichter, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Wir reden natürlich auch über Communio. Wir haben auch so Spezialthemen wie zum Beispiel das Dortmunder System jetzt unter Peter Bosch. Was hat sich da verändert? Wie effizient ist das? Das wirst natürlich dann du machen. Mhm. All diese Dinge, da könnt ihr uns natürlich auch gerne auf unserer offiziellen Facebook-Seite Vorschläge machen, über welche allgemeine Themen ihr gerne mal einem Gespräch lauschen wollen würdet.
Und natürlich wird auch Communio, unser neuer Partner hier von Bundesliga, ein Thema sein. Wir hatten ja schon angekündigt, dass wir da, hast du es schon gesagt? Nee.
Jetzt gerade in der Sendung?
Nee, noch nicht.
Ich habe es eigentlich nur mit so einem Satz,
glaube
ich.
Okay, dass wir natürlich in die 10 Communio-Ligen, die wir gemeinsam mit Communio gestartet haben, wo jeweils 10 Mannschaften oder 10 Spieler von unseren Zuschauern ja mitspielen. Also 100 Leute haben die Ehre, an unserer Communio-Gruppenliga sozusagen mitzumachen. Und da werden wir natürlich auch am Ende der Sendung immer noch mal reingucken, was sich da so getan hat. Heute machen wir aber erstmal den Anfang mit unserer Communio.
Auch wenn ihr es versucht, daraus zu zögern und das nicht unbedingt wollt. Ich glaube, die Tabelle ist, glaube ich, drittletzter, vorletzter. Und letzter ist, glaube ich, auch ein Team.
Lass uns doch die Disses austeilen, wenn es soweit ist.
Ja, also...
Da wäre am Transfermarkt wieder 2 Hammer-Transfers.
Na gut, du bist auch 10 Millionen im Minus.
Ja, das machen wir dann. Aber dafür kann ich ja die Leute rausschmeißen, die bislang nichts zum Erfolg beigetragen
haben. Also alle?
Fast.
Ja. Aber gut, also das... 10 Millionen Minus, damit kannst du dich natürlich jetzt nicht mit deinem Schulden kannst du dich nicht
brüsten. Das waren gute Investitionen und wenn du siehst, wenn ich dafür verkaufe, wirst du sagen, ja, er ist stärker als letzte Woche.
Na gut, das werden wir sehen. Das können wir nachher nochmal klären, wenn wir unser Team so ein bisschen anschauen. Jetzt wollen wir erstmal anfangen mit der guten alten Spieltagsanalyse. Haben wir noch eigentlich noch einen Bumper? Ist der nicht schön? Alles im neuen Design, oder? Ne? Man muss ab und zu mal die Kleider wechseln, so ist das halt im Internet. Da alles, was von gestern ist, ist von vorgestern quasi. Wir fangen an, das war dein Wunsch tatsächlich, dass ich mit dem HSV anfange.
Ja, wir haben uns ja überlegt, dass wir uns immer selber ein Spiel aussuchen, mit dem wir anfangen, wo besonders viel los war. Und das war tatsächlich, man würde jetzt die alten Millionen Zuschauer, die zugucken, würden jetzt sagen, das ist ja typisch.
Ja.
Dass Nils sich das HSV-Spiel als erstes aussucht. Aber tatsächlich habe ich es mir ausgesucht, weil das für mich das Spiel des Wochenendes war. So.
Das sagt
weil da einiges passiert ist.
Das und stimmt.
Man muss ja auch mal das mitnehmen in der HSV mit 2 Siegen, die Saison startet.
Wie nice
und
ist Köln das denn?
Mit 0 Punkten.
Das ist ja, mal ja also letzteres ist jetzt für mein Herz leichter zu verkraften. Ersteres, ist das nicht fantastisch? Es ist eine Momentaufnahme, das ist allen klar. Es gibt keinen 30-Minuten-HSV-Monolog, lieber Spiritosa. Es werden weniger Minuten sein. Aber Tobi sagt, es ist das Highlight der Woche, deswegen ist es auch okay. Also, HSV mit einem 1-0-Heimsieg aus Augsburg nach Köln gereist. Köln hat verloren gegen Gladbach im rheinischen Derby. Ja, dazu kam, dass sich Müller verletzt hatte. Der fehlt natürlich, der wurde ersetzt durch Aaron Hunt auf Hamburger Seite. Und das Spiel hat relativ schnell kuriose Ausmaße angenommen. Erstmal mit einer Verletzung auch beim FC Risse. Ja, nicht so ganz unwichtig fürs Flügelspiel, hat sich verletzt bei Köln.
Hatte eine Muskelrisse.
Muskelrisse. Beim HSV hat sich dann Aaron Hunt nach kurzer Zeit auch verletzt abgemeldet.
In der Hand.
3 Wochen wegen Muskelfaserriss im Handbereich. Genau, und dann muss man sagen, Köln hat zu Beginn schon die Initiative ergriffen, war ja auch das Heimteam, hat sicherlich auch war ein bisschen präsenter, hat versucht, das Spiel in die Hand zu nehmen, kam, glaube ich, zu einem nennenswert und erwähnenswert, haben sich gerade gepaart und ein Bastardkind gezeugt, das in meinem Mund lag. Kam durch einen Abschluss durch Osako und ansonsten auch nicht so viel. Und der HSV hat versucht zu kontern, hat viele Standardsituationen gehabt, die allesamt mega schlecht waren. Also total, egal ob Kostic oder Hunt, die geschossen hat, die war einfach mega schlecht, hat aber trotzdem dadurch 2 Tore geschossen, weil die Bälle sind irgendwie in den Strafraum geflogen, sind dann irgendwie geklärt worden, aber nur so halb gar, so halbe Befragungsschläge. Und eine Mal aus der Distanz André Hahn für seinem ersten Hamburger Tor zur Führung flach unten ins linke Eck. Und das 2-0 war dann auch eine Standardsituation, als Luca Waldschmidt an den Ball kam und den so nach vorne stocherte im Strafraum, wo Bobby Wood lauerte. Und der hat dann das 2-0 geschossen. Damit ging es in die Pause. Nach der Pause ging es kurios weiter, denn Dr. Felix Brüch, der Schiedsrichter, hat sich verletzt. Es gab eine sehr lange Unterbrechung.
Hatte er einen Brüch?
Brüch.
Das lädt ein, das Spiel, nicht?
Ja, es geht noch gleich 1-2 Chancen hast du noch. Und er wurde ersetzt und der neue Schiedsrichter hat direkt in der ersten Minute seiner Amtshandlung gelb-rote Karte gezückt für Mervin Mavrai.
Auch zu Recht.
Zu Recht, muss man sagen. War schon okay.
Hat es auch das Kunststück geschafft, zweimal im Spiel dasselbe Foul. Also er hat ja zweimal quasi für dasselbe Foul gelb bekommen.
So wie Miro Klose 2010 gegen Serbien.
Ja, also er hat es ja wirklich, zweimal hat er Cordoba was, glaube ich, davonlaufen lassen, der einfach angetauscht, dass er dahin geht und dann umdreht und er hat zweimal ihn runtergezogen.
So wie er, der zieht auch alles runter. Wie ist das denn jetzt wieder hingekommen?
Nee, das ist nicht wieder hingekommen, das ist ein zweiter.
Ihr wollt
mich wohl veralbern hier im neuen Studio.
Ja, ich hänge die gleich wieder auf. Genau, und dann hat Köln natürlich Druck gemacht. Das war die Phase, als ich zwischendurch nicht so viel gucken konnte, weil ich auf der Gamescom arbeiten musste. Aber ich habe es natürlich so ein bisschen geschaut. Ich habe Hector vergessen. Hector einen Lattenschuss gemacht in der ersten Halbzeit noch. Und Cordoba dann einen Pfostenschuss für Köln. Das war ein bisschen Pech für Köln. Mit ein bisschen mehr Glück gehen die Dinger rein. Dann geht das Spiel vielleicht auch anders los, anders aus. HSV zu der Zeit ja auch nur mit 10 Leuten. Und dann eben in dieser kuriosen Schlussphase nochmal den Anschlusstreffer durch Sörensen nach Vorlage von Cordoba. Dann wollte Köln nochmal alles nach vorne schmeißen, aber Ekdal hat was gemacht, was er seit er beim HSV-Spiel noch nie gemacht hat. Er hat irgendwie einen 50-Meter-Sprint angezogen, hat 2 Spieler abgeschüttelt, dann perfekt nach innen gepasst, wo Luis Holtby lauerte und durch diesen Konter eben das entscheidende 3-1 gemacht. Mich hat es sehr gefreut und ich halte mich jetzt kurz, weil du hast ja auch noch ein paar analytische Dinge zu sagen, deswegen gebe ich dir jetzt mal das Wort.
Ich war überrascht, dass der HSV doch schon relativ weit ist, zumindest was gegen den Ball angeht. Also sie haben es eigentlich über 90 Minuten hinweg gut verteidigt. Und Köln spürt jetzt so ein bisschen, dass nach dieser Europa-League-Saison das mal einfach anders wahrgenommen wird. Weil der HSV hat sich ja wirklich auswärts meiste Zeit hinten reingestellt, hat sich gesagt, wir lassen die Kölner mal machen. Und die Kölner hatten dann einfach im Ballbesitzspiel viel zu wenig Zug nach vorne. Also die haben sich wenn du halt einen Gegner knacken willst, der defensiv steht, dann muss der Ball wirklich zack, zack, zack durch die eigenen Reihen gehen und nicht halt mit dreimal annehmen von links nach rechts und dann dribbelt noch einer 3 Meter und du kommst nicht voran wirklich. Und das hat Köln irgendwie nicht geschafft. Da waren viele Abschlüsse aus der zweiten Reihe, aber die sind fast nie in den Strafraum reingekommen.
Hat der HSV gut gemacht.
Bis auf die letzte Minute. Papadopoulos.
Ja gut, das muss man noch erwähnen. Das, ich meine, das haben alle erwähnt, das Thema ist eigentlich schon wieder so breit gelatscht, dass man es auch lassen könnte, aber wir machen es. Gesundheit. Gesundheit. Die Offendachwimpel sind doch weg. Was ist los?
Hat sie immer
noch im Studio. Immer noch im Studio. Ja, das war natürlich eine No-Go-Aktion von Papadopoulos. So was sollte man lassen. Das war echt nicht okay. Zuerst habe ich gedacht, weil man ja immer vom Besten ausgeht, wenn sein
Verein was macht. Wo er so hingefallen ist, als ob ihn einer an die Kehle
geschlagen hätte? Nee, so an die Brust. Und ich dachte eher, dass ich glaube, Córdoba war es, im Vorbeilaufen ihn vielleicht tatsächlich mit der Schulter oder dem Ellbogen irgendwie erwischt hat oder so. Aber hat er offensichtlich nicht wirklich. Und da war natürlich eine peinliche Aktion. Aber das hat er auch schon, hat er sich öffentlich schon für entschuldigt, Papadopoulos.
Schätzt man gar nicht so ein, dass er so ein Typ ist, der sich hinfallen lässt.
Hätte ich auch nicht gedacht. Er sagte, er hat sich dazu hinreißen lassen. Das ist natürlich das Geile am Videobeweis, dass dann auch solche Schauspielerei entlarvt wird. Und ich hoffe, dass die Spieler jetzt auch merken, okay, scheiße, ich komme damit nicht durch. Ich lasse das vielleicht in Zukunft, weil die Leute sehen es. Und es macht mich im Zweifel eher peinlich, als dass es der Mannschaft irgendwas bringt. Und von daher finde ich das gut, dass, auch wenn es für den HSV war, dass Papadopoulos dafür auch Geld bekommen hat, völlig, völlig zu Recht. Und das sollten wir hoffentlich in der Saison noch ein, zwei Mal sehen und dann ist vielleicht noch mal Feierabend mit dieser Schauspielerei.
So, jetzt haben wir schon wieder sehr lange über den HSV geredet.
Also, wir müssen noch ein Thema vielleicht reden bei dem Spiel, aber es geht jetzt nicht um HSV mehr. Sondern tatsächlich, ihr habt es ja nicht mitbekommen, ihr wart ja arbeiten, auf der Dosenbeats-Party habt ihr hart und ehrlich euer Geld verdient.
Mehr geschwitzt auf der Dosenbeats-Party als bei jeder Sportart, die
ich
mal wieder
vorgemacht habe. Ich saß zu Hause und habe versucht, dieses Spiel zu schauen, über den Eurosport-Player, der bei mir dann lustigerweise in der Vorberichterstattung einmal abgestürzt ist. Und zwar genau da, als Matthias da mal seine Taktikanalyse machen wollte. Da habe ich noch gedacht, dass die mich rauswerfen wegen Industriespionage oder so, dass sie nicht wollen, dass ich sehe, was er erzählt. Dann habe ich mich auf Twitter gegangen, habe gesehen, es funktioniert bei ganz vielen nicht. Ich hatte das große Glück gehabt, dass es bei mir auch Ausfälle gab, aber der Ausfall war halt direkt da, wo die Pause war, wegen dem Schiedsrichter. Da hat es bei mir 5 Minuten nicht funktioniert. Aber es ist schon interessant, dass da schon wieder ein neuer Player am Start ist, ein neuer Streaming-Partner, die sagen, wir zeigen die Tischspiele im Internet. Und das war dann ähnlich wie mit der Zone damals. Die hatten ja auch am Anfang Probleme. Ja. Haben die jetzt massive Probleme gehabt.
Sky auch, ganz am Anfang mit Sky Go. Ja. Da gab es auch große Probleme.
Wobei bei Sky Go war es was anderes. Da konntest du immer noch im Fernseher gehen. Und bei Eurosport, da warst du jetzt, wenn du es nicht gelaufen ist, lief es nicht.
So. Das ist für mich unverständlich. Also wie man irgendwie mit Streamen technische Probleme haben kann, ist, muss ich sagen, ist für mich amateurhaft. Ja. Kann ich nicht akzeptieren.
Ja, sehe ich auch so. Muss man einfach auch so klar sagen. Schließlich verdienen die auch Geld damit. Ist einfach mega unprofessionell. Ja. Da kommen noch Tonprobleme dazu und so. Ja, das ist echt krass. Geht einfach nicht. Ja, aber die haben Besserung gelobt und Eurosport hat ja auch gesagt, dass die Abonnenten, die nicht schauen konnten, bekommen 10 Euro oder was zurück.
Ich weiß gar nicht, wie sie das rausfinden wollen. Kriege ich jetzt 10 Euro?
Ja, du hast jetzt öffentlich gesagt, dass du nicht wirklich betroffen warst. Deswegen hoffe ich, dass Eurosport den Videobeweis anwendet und dir dein Geld dann nicht gibt. Ja. Ich habe es übrigens über Amazon Prime, und ich sehe es auch gerade beim Chat, da schreiben es auch ein, zwei Leute, ich habe es über Amazon Prime geguckt, da kann man sich das ja hinzubuchen.
Was kostet das dann?
Es kostet 5 Euro im Monat, allerdings gibt es 7 Tage kostenlos. Und das Geile ist, der HSV spielt 3-mal hintereinander Freitag. Mhm. Meine Hoffnung ist,
dass er dann erstmal eine ganze Zeit lang
nicht... Dass ich zumindest 2 Spiele durch die 7-tägige Schnupperzeit sozusagen... umsonst bekommen kann. Genau, also bei mir liegt es einwandfrei über Amazon dann. Mhm. Ja, aber das ist jetzt ja schon gar nicht mehr HSV, deswegen zählt das natürlich auch nicht, wenn ihr hinterher wieder meckert in die Zeit mit rein. Wir wollen weitermachen. Und da hattest du dir gewünscht, Tobi, dass wir jetzt zum Topspiel übergehen und das wurde auf Facebook gewotet und das ist, jetzt hört mal her, das ist die Partie Leverkusen gegen Hoffenheim. Und das Schöne daran finde ich... Ja, nochmal der Bumper. Das Schöne daran ist, finde ich, dass die Fans ganz neutral gewählt haben. Weil Leverkusen und Hoffenheim, die haben ja vermutlich nicht so viele Fans. Aber es wurde sich trotzdem für dieses Spiel entschieden, weil es nämlich sportlich sehr interessant
war. Es war sicherlich kein Quotenrenner auf Sky, aber spielerisch war das eine Top-Partie, muss man sagen. Zum einen Leverkusen natürlich letzte Saison total unter den Erwartungen geblieben, Hoffenheim weit über den Erwartungen. Aber Leverkusen... hat meiner Meinung nach ein fantastisches Spiel abgeliefert. Also sie haben wirklich Hoffenheim an die Wand gespielt, hätten locker 5, 6, 7 Tore schießen können, wenn nicht sogar müssen, aber haben wir wirklich ein paar hundertprozentige liegen lassen. Es war generell eine Partie auf hohem Niveau und deshalb vollkommen zu Recht hier auch Topspiel der Woche. Da muss man einfach auch mal dann die persönlichen Befindlichkeiten, die man vielleicht mit den Vereinen hat, dem Sporte zugute kommen lassen. hinten anstellen, meine ich, und dem Sport zugutekommen lassen.
Ja, ich denke auch, dass es völlig zu Recht ist, weil es auch noch so, da gibt es ja auch wieder so ein paar Sachen zu erzählen. Ich kann aus der taktischen Sicht erstmal anfangen, dass es interessant war, dass Leverkusen mit der Dreierkette weitergemacht hat, die sie in der zweiten Halbzeit gegen Bayern gespielt haben. Das hat mich ein bisschen verwundert, weil das vor der Saison eigentlich haben sie sehr viel mit Viererkette gemacht. Aber jetzt haben sie das weitergemacht und das hat sehr gut funktioniert. Memedi hat als rechter Flügelläufer eine perfekte Balance gefunden zwischen Vorrücken und Hintenbleiben. Sie haben Hoffenheim früh gestört und haben dann auch wirklich, zur Halbzeit waren es glaube ich 10-0 Torschüsse. Und man muss halt sagen, es war fast schon lächerlich, was für Chancen die verballert haben. Ich glaube, dreimal allein im Strafraum. Und sie haben es halt nur geschafft, von diesen 10 Torschüssen ist nur ein einziger aufs Tor gegangen. Das war dann schon hart lächerlich, was die gemacht haben. Und dann kam auch nach der Pause prompt die Strafe dafür.
Ja, das 1-1. Da gab es eine Szene, die Rudi Völler erzürnt hat. Ich glaube, es war die zumindest. Ein Schubsen von Wagner gegen Bender. Dadurch ist der Ball dann eben durchgerutscht zu Kramaric, war es, ne? Und der das 1-1 gemacht hat, das Spiel auf den Kopf gestellt. Dadurch, ich glaube, das war die Szene, die Völler so erzürnt hat, oder?
Ja, ja, ich gucke nur gerade, was ja genau wie der Wortlaut war. Das war ganz klar und definitiv ein Foul. Ich glaube, es war Herr Stark, der in Köln irgendwo im Keller sitzt. Ich weiß nicht, ob er eingeschlafen ist und nicht sieht, dass es definitiv ein Foul war. Also, er hat dann noch ziemlich nachgelesen.
Ich finde es interessant, weil die Eintracht war am ersten Spieltag und am zweiten Spieltag gab es jetzt zweimal Videobeweise, die beide mal torentscheidend waren. Und man merkt jetzt schon, wie dieser Videobeweis, der ja eigentlich, sag ich mal, Diskussionen im Keim ersticken sollte, ne? Also ist ja eigentlich die Idee davon, dass es eindeutig ist und dann keinen Diskussionsbedarf mehr gibt. Aber scheinbar, wir werden da gleich noch gesondert drüber reden, ist es eher momentan noch so, vielleicht auch, weil es neu ist, dass dieser Videobeweis momentan noch für ordentlich Stimmung sorgt, ne?
Also ja, weil, also zum einen verschiebt der Videobeweis diese Debatte ja dahin, wann wird der Videobeweis angewendet? Mhm. Es ist nur ein Verschieben der Diskussion, aber sie findet immer noch statt, wie man jetzt mit Rudi Völler sieht. Jetzt geht es eben darum, warum wurde an dieser Szene kein Videobeweis angewendet. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, du hast recht, wir reden nachher noch drüber, aber ist das schon eine Sache, die mehr Fairness bringt? Und aber da ist es für alle neu und natürlich muss man sich da erstmal dran gewöhnen. Ich muss mich auch dran gewöhnen. Da wird ein Tor geschossen, man beobachtet jetzt immer den Schiedsrichter. Wie reagiert der? Macht der so? Hält er sich irgendwie die Hand ans Ohr? Oder das ist ja dann so dieses Zeichen für Videobeweise und so. Es ist schon eine Umstellung.
Es ist auf jeden Fall eine Umstellung.
Und man muss zu dieser konkreten Szene aber sagen, dass Völler Unrecht hat. Ah. Weil der Videoschiedsrichter ist angewiesen, wirklich nur einzugreifen, wenn eine klare Fehlentscheidung vorliegt. Also nicht, dass jetzt jede Kleinstentscheidung umgeschmissen wird. Und das war halt so eine Grauzone-Entscheidung.
Aber das ist genau das Problem. Grauzone ist ja genau das Problem. Wenn wir trotz des Videobeweises wieder bei Grauzonen sind, dann bringt er ja eigentlich nichts. Er bringt ja nur was, wenn er eindeutig für Fakten sorgt. Und eine Grauzone ist das Gegenteil. Also entweder man sagt, ja, das war ein Foul, weil das muss man ja objektiv bewerten können, ob es ein Foul ist oder nicht. Ein Schiri, der eine Zeitlupe sieht, muss ja sagen können, ob es ein Foul ist oder nicht. Und wenn es ein Foul war, war es ein Foul, das entscheidend war für den Torerfolg. Aber das sind ja eigentlich Fakten. Da gibt's ja eigentlich. Also
Fußball ist halt.
Mein Verständnis sagt, ja, aber nicht in dem Moment, wo du es in Zeitlupe siehst.
Aber das ist halt, du kannst halt immer nicht genau 100% sagen, ob es faul ist oder nicht faul ist. Weil da gibt es ja immer Grauzonen noch. Also manchmal, wo du dir denkst, okay, das ist, könnte ein Elfmeter sein, könnte kein Elfmeter sein. Ist halt jetzt kein Tennis, wo du sagen kannst, Ball im Aus oder nicht. Sondern da gibt es ja dann immer noch so diese Grauzone, diese rechtliche.
Würde es, aber wir reden nachher drüber. Da könnt ihr euch schon mal Gedanken machen. Ich werde euch nachher fragen, was würdet ihr davon halten, wenn wie beim Football die Coaches eine Flagge hätten, die sie auf einmal im Spiel auf den Boden werfen können, um den Videobeweis
zu verhindern. Das war ja das. Ja.
Fragst du mich später? Das frage ich dich später. Dann hast du jetzt Zeit, über deine Antwort nachzudenken. Du auch, Tobi, und ihr vielleicht auch. Lass uns mal ein bisschen weiter aufs Spielfeld zurückgehen, denn wir sind ja noch gar nicht so durch. Wir waren ja gerade dabei, Leverkusen, überragende erste Halbzeit, hat Hoffenheim quasi an die Wand gespielt, 10-1 Torschüsse, richtig, richtig viele gute Torchancen auch dabei. Dann in der zweiten Halbzeit das 1-1. Wie ging es dann weiter?
Dann ging es tatsächlich weiter, dass auch Hoffenheim so ein bisschen die Taktik umgestellt hat, hatten eigentlich begonnen mit einer Viererkette, sind dann relativ schnell auf eine Dreierkette gegangen, haben das dann durchgezogen und haben dann auch ein bisschen mehr Ruhe in die Aktion bekommen und aber sie waren vor allem brutal effizient. Also auch in der zweiten Halbzeit, fand ich, hatte Leverkusen mehr Chancen. Nur, dass sie halt nach hinten hin wirklich 2-3 Mal gepennt haben in der Abwehr. Das Ding hat, muss man ganz klar sagen, Leverkusen in der ersten Halbzeit verloren. Wenn sie da 2-0, 3-0 führen, brennt da, glaube ich, nichts mehr an, ja, weil Hoffenheim an diesem Tag nicht stark genug war einfach. Den hat man auch noch ein bisschen die Müdigkeit angemerkt.
Und Qualifikationsspiel in Liverpool.
Genau, das auch, war auch ziemlich hart dann natürlich mit dieser 4-1, 4-2-Niederlage ja, am Ende. Wurde dann nochmal so, das war halt der richtige, erste halbe Stunde war halt so ein richtiges Massaker gegen Hoffenheim. Das hast du gemerkt. Und ich finde, du merkst auch sehr stark diesen Abgang von Rudi einfach. Mhm. Weil Herr Nagelsmann versucht unglaublich viel im zentralen Mittelfeld, hat jetzt, glaube ich, mit Rupp und Amiri begonnen. Das hat nicht funktioniert, hat keinen Gebrein gebracht. Vogt auf der 6 hat auch nicht funktioniert. Und da hat er noch kein Setup gefunden, dass er wirklich diese Erfolgssaison von letzten Jahr kopieren kann. Und dadurch geht auch eine Dominanz verloren einfach. Das hast du in diesem Leverkusen-Spiel gemerkt, wo sie halt ständig den Ball sich erobern konnten.
Mhm. Ich finde auch, was ich erstaunlich erstmal finde, ist, wenn man sich die beiden Mannschaften anguckt. Und das sind ja gemeinhin Mannschaften, die, denen man nachsagt, dass sie auch finanziell ganz gut, wirtschaftlich ganz gut immer dastehen, beziehungsweise Hoffenheim ja auch mit Champions League Quali Einnahmen oder mindestens Euroleague Einnahmen rechnen konnte. Letztendlich waren da keine, glaube ich, neuen Spieler außer Sven Bender bei und doch gut Dominik Kor. Aber es sind jetzt keine Verpflichtungen, wo du sagst, die haben sich jetzt irgendwie für 20 Millionen den Wunderbrasilianer oder so gehört, der das Spiel auf eine neue Ebene hebt. Gerade wenn man sich mal so die Hoffenheimer Startelf anguckt, und auch bei den Einwechslungen, gut, da kam ein Grilic, aber ansonsten ist das die gleiche Mannschaft, die auch letztes Jahr gespielt hat und bei Leverkusen im Prinzip auch. Insofern aus Leverkusener Sicht durchaus überraschend, dass diese Leistung jetzt so stimmt. Mhm. Und bei Hoffenheim vielleicht durchaus die Frage, ob sie auf dem Transfermarkt vielleicht hätten noch mehr machen müssen.
Leverkusen kann ja auch noch was machen. Die haben ja an und für sich Geld nach Cicerito.
Die wollen auch noch, glaube ich, im Sturm nachliefern.
Du hast gesehen, besser, warum, ne? In diesem, ja, Spiel. Ja. Die brauchen Stürmer.
Ja, sie werden auch Geld bekommen, denn aller Voraussicht nach wird Kampel wechseln nach Leipzig. Da wird nochmal einiges an Kohle frei werden.
Also
sie noch
drei
haben
Tage.
Ja, sie haben noch drei Tage. Ich glaube, da wird noch einiges passieren auf dem Transfermarkt. Das wird jetzt wieder richtig heiß. Ich glaube, es wird ein heißer sogenannter Deadline Day. Aber ich möchte auch unterstützen, was ihr beide sagt. Zum einen glaube ich, dass in Hoffenheim der Abgang von Rudi und auch von Süle, aber eher noch der von Rudi, nicht kompensiert werden konnte. Sie sind nicht auf dem Transfermarkt tätig geworden, haben gesagt, okay, wir holen jetzt diesen einen Ersatz für Rudi, der auch über ähnliche Fähigkeiten verfügt. Und bei Leverkusen ist es, glaube ich, so, dass es ein massives Kopfproblem war in der letzten Saison. Weil die Qualität ist ja unbestritten da in Leverkusen. Es ist ein unglaublich talentierter Kader. Aber erst unter Roger Schmidt und dann später hier mit
Korkut.
Danke, Korkut. Habe ich das Gefühl gehabt, das war keine Mannschaft, es gab irgendwie Lagerbildung, es hat da nicht einer für den anderen gekämpft oder so und die haben die Saison einfach zu Ende gehumpelt. Mhm. Und jetzt ist Heiko Herrlich da, es gibt eine neue Aufbruchstimmung. Heiko Herrlich ist ja auch ein Trainer, der sehr viel über so Mentalität kommt, über Zusammengehörigkeit der Mannschaft. Er hat ganz viel von Mentalität und so geredet. Andere Leute, die reden viel über Taktik. Da wird gesagt, okay, das ist einer von diesen neuen Laptop-Trainern, Marke Nagelsmann, der jetzt da so ein bisschen pfiffig wird. Und bei Herrlich hat man eben viel darüber geredet, dass er versucht, eine Mannschaft wieder herzustellen. Und ich glaube, das ist genau das Richtige gewesen, denn daran hat es Leverkusen gemangelt, weil, wie du ja auch gesagt hast, Eddie, das Talent ist ja in der Mannschaft nach wie vor da.
Ja, voll Zustimmung.
Also auf jeden Fall sehr interessant, 2-2. Beide Mannschaften, muss man im Auge behalten, sind natürlich, jetzt komme ich hier mit meinen Floskeln, aber haben schon bewiesen, dass sie auf jeden Fall zu den guten Mannschaften dieser Saison gehören. Also Hoffenheim, auch wenn es jetzt vielleicht in Ergebnissen sich noch nicht so ausdrückt, aber auch in der Champions League oder so, ich finde, die haben sich gut verkauft. Also da ist schon, gegen Liverpool.
Im Rückspiel nicht mehr so.
Ja, okay, aber in Liverpool kannst du aber, glaube ich, auch mal verlieren.
So, ja, ne? War auch eine brutal starke Leistung.
Arsenal hat 4-0 verloren jetzt an der Anfield Road. Also ja. Liverpool ist schon auch keine so schlechte
Mannschaft. Also ich würde Hoffenheim nicht abschreiben und vielleicht kommt da ja auch noch was. Ne? Weiß man nicht.
Ja. Gut. Sind wir durch mit unserem Top-Spiel der Woche? Mhm. Am Ende also ein 2-2 glücklich für Hoffenheim, wobei sie die letzten 20 Minuten auch ein besseres Spiel gezeigt haben, aber in der Summe war das schon sehr glücklich. Und Leverkusen haben jetzt zwar nur einen Punkt geholt, man hatte aber auch ein sehr starkes Auftaktprogramm. Verzeihung, mit Bayern und jetzt eben Hoffenheim. Ich glaube, da kann man trotzdem guter Dinge sein, auch wenn man nur einen Punkt geholt hat. Übrigens, apropos Liverpool, Naby Keita soll angeblich zum Medizincheck sein. In Liverpool. Er hat nächstes Jahr eine Ausstiegsklausel für über 50 Millionen und Liverpool zahlt wohl noch ein bisschen was drauf und dafür sichern sie sich jetzt schon seine Dienste.
Ach so, für nächstes Jahr.
Für nächstes Jahr, genau. Er wird die Saison in Leipzig wohl zu Ende spielen und dann halt nächstes Jahr die Ausstiegsklausel gezogen.
Aber das heißt, er ist jetzt schon beim Medizincheck?
Ja, für 2018.
Aber da kann auch noch einiges passieren.
Ja, aber das ist wahrscheinlich das Risiko, was Liverpool in Kauf nimmt.
Okay. Ne? Ungewöhnlich, aber gut.
Ja, die waren ja, die wollten ihn ja auch sofort haben. Aber das ist ein, so ein klasse Mann, dieser Naby Keita.
Interessant wird auch sein, natürlich, wenn wir eh schon bei Transfers sind, was ja. Dortmund zum Beispiel noch machen wird mit den Dembélé.
Ja, sie haben ja schon quasi zugeschlagen.
Özil ist im Gespräch.
Nicht Özil, sie haben ja hier direkt auch für die Flügel, warte mal.
Den können wir jetzt als Cliffhanger benutzen.
Ja, genau. Das ist gut. Wir machen es Werbung. Wir sagen euch gleich, wer der neue Mann in Dortmund ist, der Dembélé auch qualitativ 1:1 ersetzen soll. Googelt nicht, wartet, bis wir euch das gleich erzählen nach der Werbung.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Ein guter Mann ist vielleicht auch der Neuzugang des BVB, denn als Dembélé-Ersatz wurde heute direkt Jarmolenko bekannt gegeben. Das ist die Antwort auf die Ankündigung von vor der Werbung. Kommt von Dynamo Kiew, ja, ukrainischer Nationalspieler, Ablöse um die 25 Millionen. Munkelt man, ist jetzt nicht
was aktuell sehr günstig ist, aber für ihn glaube ich nicht
so. Ja, er ist schon 27. Bevor wir gleich mal über das Spiel reden, wo wir schon beim Thema sind, kennst du den Spieler gut, Tobi?
Nicht so gut.
Hat aber er mal mit Kono Plianka die Flügelzange gebildet?
Die Flügelzange gebildet. Er hat, DVB war schon länger an ihm dran. Das ist jetzt die dritte Transferperiode, wo man ihn wollte. Man hat ihn endlich bekommen. Ist ein sehr geradliniger, sehr dynamischer Spieler, also keiner, der jetzt zickzack läuft, sondern einer, der wirklich gerade Richtung Tor geht, hat einen großartigen Schuss, ist als Flügelstürmer dann aber auch eher jemand, der dann mal so vom Flügel in die Mitte zieht.
So ein Typ Schürrle?
So ein Typ Schürrle ist schon so ein bisschen Robben in weniger filigran vielleicht, der dann in die Mitte zieht und dann einfach den Strahl in die Ecke setzt. So ein Spielertyp ist das. Also der würde wahrscheinlich auf den Flügel zum Einsatz kommen, ist wahrscheinlich für rechts geplant, ist auch seine bessere Seite, vielleicht auch auf links bei Dortmund.
War Torschützenkönig in
ja, weil der halt
Premier
auch,
Liga.
Der bringt ja auch richtig Torgefahr mit. Also der bringt Torgefahr mit. Wo ich noch die Fragezeichen habe, ist, wie er defensiv, wie stark er da ist. Da ist er eigentlich mir noch nie besonders aber positiv aufgefallen. Aber war Dembélé
auch nicht unbedingt der Stärkste.
Das stimmt, aber im Bosch-System ist das, glaube ich, schon wichtig.
Die Frage ist aber, ich kann mir fast nicht vorstellen, also ich meine, die haben noch 125 Millionen. Also da wird vermutlich, so wie man Dortmund kennt, wahrscheinlich auch so vielleicht nochmal so zwei Talente, die keinen Schwanz kennt, die aber mega krass sind irgendwie. Also ich finde das ja ganz interessant, wie Dortmund das macht. Die holen sich ja wirklich die ganz jungen, super Talentierten. Man sieht jetzt an dem Pulisic, der ist gerade mal 18.
Wir wollten schon länger auch in Dortmund, ja.
Auch einen ganz jungen Spieler geholt.
Emre Mor kam vor der Saison.
Genau. Ich finde diese Herangehensweise nicht schlecht. Also man sieht ja auch an Dembélé, dass sich das durchaus schnell bewähren kann.
Auch der Sagadou.
Mkhitaryan war wie alt damals? War auch nicht so alt.
Der war 24, klar. Ja, aber der war halt auch noch nicht auf seinem Höhepunkt. Ja. Also der kam auch aus einer Liga,
wo also er dann auf jeden noch Fall weitergeht. Finde ich ein gutes Händchen für Talente, auch wenn sich jetzt wie Mor nicht jeder direkt durchsetzt. Ja, aber auch bei Mor hat man gewisse Qualitäten schon auch.
Allein mit Dembélé sind die eigentlich schon alles refinanziert sozusagen. Und auch selbst Emre Mor wird nicht viel Minus machen.
Das Problem ist, dass du dir ewig auch nichts von Geld kaufen kannst. Also doch, du kannst von Geld natürlich ewig was kaufen, das ist natürlich Quatsch, aber es bringt dir halt nicht, so viel Geld zu haben auf Dauer.
Naja,
was Dortmund mal eher bringen würde, wäre ein Spieler. Und das ist halt, die haben jetzt schon wieder einen Neuanfang.
Also was unterscheidet denn ein Real Madrid von einem Borussia Dortmund? Geld.
Ja,
klar. Also insofern, wenn du oder auch Bayern München von Dortmund Geld. Also insofern ist es nicht so ganz richtig. Natürlich, wenn du immer wieder die Leistungsträger abgeben musst und ersetzen musst, klar, aber wenn Dortmund es schafft, 3, 4, 5 Dembélés mal zu verkaufen, dann sind sie irgendwann.
Aber die haben ja jetzt schon Geld. Die haben ja schon das ganze Geld letztes Jahr nicht alles reinvestiert.
Naja gut, irgendwann, wenn sie so reich sind, dass sie sozusagen, es geht ja letztendlich nur ums Gehaltsgefüge, um den Etat. Also wenn du einfach 25 Spieler mit 10 Millionen Gehältern zahlen kannst oder so, dann bist du halt ein Weltklasseverein.
Ja.
Und das ist eben schon eine Frage des Geldes. Ob da ein Dembélé-Transfer dann dafür ausreicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn noch ein Verein ich sag mal so, was hat denn Bayern München, was Dortmund nicht hat? Die haben nicht, haben sie mehr Fans? Weiß ich nicht, ja, vielleicht.
Ja. Okay. Ein bisschen, ja.
Aber also Dortmund wäre schon ein Verein, der in die Liga der Extraordinary Gentlemen vorstoßen könnte, irgendwann mal, finde ich.
Ja, Bayern ist schon eine Stufe weiter, weil die auch einfach. Klar, die haben einfach auch mehr Erfolge vorzuweisen. Huch, was ist das denn hier los? Und wenn du regelmäßig Meister wirst, von 5 Jahren 4-mal Meister wirst oder so, da ist Dortmund natürlich noch ein Stück weit weg, aber ich verstehe deinen Punkt. Was wollte ich sagen?
Dortmund.
Ich wollte irgendwas sagen, ich habe es völlig vergessen. Egal, lass uns mal zum Spiel kommen. Denn Dortmund hat ja auch gespielt am Wochenende, nämlich gegen Hertha BSC Berlin, die auch das Auftaktspiel gewinnen konnten, 2:0 gegen Stuttgart. Und jetzt sind sie nach Dortmund gereist. Und da hat sich wieder mal rausgestellt, das hat Dada ja schon beim DFB-Pokal letztes Jahr oder vorletztes Jahr irgendwann gesagt, so ja, wenn du gegen Dortmund spielst, die sind einfach saugut. Da kannst du manchmal einfach nichts machen. Und das war auch diesmal wieder so. 2:0 für Dortmund, sehr, sehr souverän, oder?
Mhm. Ich habe mir mal das taktische System von Borussia Dortmund angeschaut. Also das ist jetzt ein bisschen auch losgelöst von diesem Spiel vielleicht. Einfach mal, was hat Peter Bosch eigentlich anders gemacht bei Borussia Dortmund? Mhm. Und was ist sein vielbeschworenes taktisches System? Ich habe es an meinem schönen PC vorbereitet. Das System ist ein 4-3-3-System, das die Dortmunder spielen. Mit auch einer festen Anordnung. Also es ist nicht so wie unter Tuchel, dass die Anordnung Woche für Woche wechselt, sondern man guckt halt wirklich, dass man dieses 4-3-3 jede Woche spielt. Im Aufbau ist es so, dass dann die Außenspieler vorrücken, wie man es kennt. Und was auch sehr auffällig ist, ist, wie schön diese Struktur ist. Man sieht das hier, glaube ich, sehr gut. Zwei Außenspieler auf den Außen, dann in den Halbräumen zwei Spieler, in der Mitte zwei Spieler und auf der anderen Flügel auch jeweils zwei Spieler. Also da kannst du wirklich, wenn du da so Linien drauflegen würdest, würden die sich wirklich perfekt zueinander postieren meistens, die Spieler. In so einer Art 2-3-2-3. Was so ein immer wiederkehrender Move von den Dortmundern ist. Sie lassen den Ball immer sehr schnell und mit sehr viel Geschwindigkeit hier zwischen den Abwehrspielern laufen. Einmal so und so. Und dann irgendwann schalten sie oben nach vorne. Und da sieht man immer wieder als wiederkehrende Move so einen Pass auf den Flügel. Und dann geht der zentrale Spieler geht mit nach außen und dann schafft man hier so ein Dreieck. Also man nimmt quasi die Position des Außenstürmers und der Außenstürmer startet in die Tiefe. Und Dortmund spielt das mit so viel Geschwindigkeit und so schnell, dass das die Gegner wirklich reihenweise vor Probleme stellt. Das ist nicht ihr einziger Weg vor das Tor, aber sie versuchen halt wirklich so Dreiecke zu bilden, sehr bewusst, wenn sie den Ball dann einmal aus der Abwehr nach vorne spielen.
Was ist dafür nötig letztendlich? Also brauchst du einen super Ballverteiler im defensiven Mittelfeld? Brauchst du schnelle Außen? Oder also
gar nicht mal so. Also was nötig ist, du brauchst Innenverteidiger, die einen guten Pass spielen können. Es ist ganz interessant, dass Nuri Sahin spielt gar nicht so tief, wie man es von ihm gewohnt ist, sondern der geht auch mal im Mittelfeld, geht auch mal weiter nach vorne, schießt auch mal ein Tor. Da hingegen brauchst du auf den Außenverteidigerpositionen und natürlich du brauchst überall extrem viel Passsicherheit und auch ein gutes Auge, dass die Leute die Räume erkennen. Was diese Antizipation macht, das zeige ich nochmal in einer anderen Szene, weil das ist die zweite große Stärke. Also einmal haben sie viel Ballbesitz, aber sie erobern den Ball auch unfassbar schnell wieder. Ich habe jetzt hier mal einfach irgend so eine Situation, die ist rein fingiert, die ist jetzt nicht aufgetreten am Wochenende. Ball im Mittelfeld, Fehlpass. Und dann zieht sich die Mannschaft sofort zusammen. Also alle drei Spieler auf den Ballführenden, um wirklich ihn abzukappen und der Rest zieht sich zusammen. Und was auch sehr interessant ist, die Abwehrspieler sprinten nach vorne, wie von der Tarantel gestochen. Und stellen dann den Gegner, wenn er nach vorne läuft, abseits. Sehr riskantes Spiel.
Das kannst du natürlich jetzt nur spielen, wenn deine Innenverteidiger auch die Geschwindigkeit der Stürmer mitgehen können. Weil wenn du jetzt, wenn die Mannschaft es schafft, einen hohen Ball zu spielen, einen präzisen Ball auf die Stürmer vorne.
Also man muss sagen, das ist jetzt auch im Timing her jetzt nicht ganz richtig auf dieser Grafik. Sie laufen jetzt natürlich nicht blind raus. Wenn der Gegner erst einen hohen Ball spielt, sofort, dann bleiben sie hinten. Aber sobald der Gegner einen Pass nach vorne spielt, gehen sie raus. Also damit sie halt dann diesen zweiten Pass, wenn der nach vorne kommt, abseits stellen können. Und damit sie auch Druck ausüben können im Mittelfeld. Und das ist halt auch das, was mich so begeistert in dieser Mannschaft momentan, dass die unfassbar gut erkennen, wann sie ins Gegenpressing gehen müssen. Dass die halt schon quasi ahnen, wenn ihr Mitspieler einen Fehlpass macht. Das klingt jetzt erstmal total absurd, aber die gehen halt dann sofort rein. Und wie ich habe es ja hier gezeigt, dieses Ballbesitzsystem, das ist eigentlich sehr breit. Also da hast du hier auf den Flügeln hast du jeweils zwei Spieler. Du nutzt die gesamte Breite und die gesamte Länge des Platzes. Was machen sie nach Ballverlusten? Nach Ballverlusten ziehen sie sich sofort in so eine komplett viel, viel engere Ordnung zusammen. Am Ende sind sie dann hier in so einer komplett engen Ordnung. Mhm. Und das erfordert halt, das ist halt dieser Umschaltmoment, dass du den so mit so einer Aggressivität spielst, das erfordert schon einerseits Willen, andererseits aber auch, dass du ihn erkennst sofort. Und das ist, da hat viele inklusive mir gedacht, dass das dauert ein bisschen, bis sie die halt diesen Umschaltmoment so spielen können. Aber die haben jetzt an den ersten beiden Spieltagen das so brutal gut gemacht, es war unfassbar. Also der Hertha hat das nicht schlecht gemacht, fand ich, in dem Spiel. Hertha stand defensiv gut, haben halt verschoben, haben halt das gemacht, was Hertha kann, aber haben halt nach vorne überhaupt nichts auf die Beine bekommen, weil jeder Konter abgewürgt wurde. Also Dortmund hat wirklich fast alle Angriffe abgewürgt und irgendwann brichst du dann zusammen unter dem Druck.
Mhm. Götze ist ja so eine Personalie, da schauen viele ganz besonders genau drauf. Wie macht der sich so unter Bosch?
Der macht sich sehr gut, finde ich. Der hat im Mittelfeld jetzt eine Rolle, gar nicht mehr auf den Außen, sondern wirklich als Achter. Was nochmal hier zeigt, Götze ist hier, die 10. Lässt sich auch manchmal fallen und versucht das Spiel aus der Tiefe aufzubauen. Ansonsten versucht er halt wirklich, seine Position zu halten, seinen Spielern zu helfen, der dritte Mann zu sein. Ist nicht immer spektakulär, aber sehr wichtig für die Mannschaft. Es hat schon einen Grund, warum er, obwohl er noch nicht 100% fit ist, aktuell von Anfang an spielt und ein Dahoud zum Beispiel auf der Bank sitzen muss.
Tja. Interessant. Genau. Vielen lieben Dank. Das war ausführlich und sehr, sehr interessant.
Das war das Taktikreferat der Woche.
Noch ein Wort vielleicht zu Berlin, sonst kriegen wir Ärger.
Nächste Woche schreiben wir einen Test darüber, also bitte alle auswendig. zu Berlin, ja, ich habe es ja schon angedeutet, die haben es gut verteidigt an und für sich, aber haben halt die Konter nicht auf den Fuß bekommen, weil erstens Dortmund das abgewürgt hat und zweitens halt dann wirklich jeder Pass sitzen muss, wenn der Gegner das so spielt, und das war bei ihnen nicht der Fall. Fand auch, dass Lecky und Kalou dann teilweise dieselben Laufwege gewählt haben, was dann nicht gepasst hat. Ibisevic kam nicht ins Spiel und dann verlierst du halt so ein Spiel gegen so eine Dortmunder Mannschaft.
Ja, das wird nicht die letzte Mannschaft sein, dass Hertha BSC verliert in Dortmund, wird nicht die letzte Mannschaft gewesen sein. So, Etienne, du lungerst schon die ganze Zeit rum?
Nö, gar nicht. Ich finde das sehr interessant. Ich könnte mir Tobi auch so als ASMR zum Einschlafen geben. Also nicht, weil es so langweilig ist, einfach deine beruhigende Stimme und gleichzeitig aber auch sowas zum bisschen zum Nachdenken und so. Ich höre da echt gerne zu. Wie machen wir jetzt die anderen Sachen eher ein bisschen schneller, ne? Sonst kommen wir gar nicht mit unseren ganzen Themen hin.
Ja.
Dann muss vielleicht nochmal, bevor irgendjemand jetzt wieder einen Shitstorm startet, wir achten schon darauf, dass wir die Teams ausgewogen besprechen. Ja. Und auch, dass es sich im Laufe der Saison ausgleicht.
Genau.
Aber es gibt auch nicht zu jedem Spiel jetzt so viel zu sagen, diesen Spieltag.
Also ich muss auch nicht viel zu dem Spiel, zum Beispiel Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg, sagen. Das war eine 0-1-Niederlage, die genauso unnötig war wie die Punkteteilung in Freiburg letzte Woche. Meiner Meinung nach in beiden Spielen die Eintracht die klar bessere Mannschaft. Leider auch ähnlich wie in Leverkusen die Chancenauswertung ganz, ganz schlecht. Es gab wirklich 4, 5 hundertprozentige, ich glaube 2 oder 3 Lattentreffer oder Pfostentreffer. Ich muss sagen, ich bin nach wie vor eigentlich mit der Leistung der Mannschaft zufrieden. Natürlich kann man schon fast von einem Fehlstart sprechen, wenn du kein einziges Tor geschossen hast und die ganze Zeit im Vorfeld redet, dass man sich offensiv verbessern wollte. Der Prinz in der Startformation merkt da schon noch, dass da noch was fehlt. So, sowohl konditionell als auch, so gut kenne ich Kevin Prinz jetzt nicht von seinen früheren Partien, aber ich glaube, ein defensives Laufwunder, ist er nicht so für bekannt wahrscheinlich. Ne?
Das hat abgenommen mit den Jahren.
Ja, und hat dann schon irgendwie in der 70. Minute dann die Arme schon in den Seiten gehabt und so. Man sieht, dass der schon was versteht davon so und auch gute Technik hat, aber da fehlt einfach noch die Bindung zur Mannschaft. Wenn ich überragend finde, ist den Sebastian Haller, das ist für mich ein absoluter Wahnsinnsstürmer, der ist ja fast nicht vom Ball zu trennen. Also das ist wirklich ich glaube, an dem werden wir noch viel Freude haben. Und ich muss sagen, vielen Dank an Schalke an der Stelle nochmal, dass wir Oczypka gegen den Jetro Willems tauschen konnten. Also das ist für mich die beste Neuverpflichtung der Linksverteidiger von denen. Also der hat richtig was drauf, aber am Ende des Tages ein Punkt aus 2 Partien. Jetzt geht's auswärts nach Gladbach. Wird auch nicht einfach.
Kurze Frage, 0 Tore in 2 Partien. Würdest du sagen, das ist das fortgeführt, was wir im letzten Jahr hatten, wo sie ja doch sehr defensiv waren und die Offensive gefehlt hat? Oder ist das noch ein bisschen Pech gewesen jetzt an den ersten beiden
Spielen? Naja, ich würde auch sagen, letzte Saison, auch in der Rückrunde, hast du halt mit Ergota jemanden gehabt, der auch viele Chancen verballert hat. Also die Chancenverwertung ist ein Problem in Frankfurt. Aber was willst du machen? Ich kann jetzt nicht auf die Mannschaft einhauen, wenn ich sehe, dass da Lattentreffer und auch teilweise wirklich schön herausgespielte Chancen dabei waren. Dann ist halt auch einfach ein bisschen Pech so dabei. Ne? Manchmal geht er rein, manchmal geht er nicht rein. Aber am Ende ich kenne es halt schon zu Genüge, das kennt ja jeder, ne? Also du auch mit dem HSV, wenn man erstmal in so einer Negativspirale drin ist, da habe ich halt Schiss vor, dass das jetzt so kommt und dann wird der Druck höher und dann fängt die fangen jetzt schon in der Frankfurter Presse an auf die Mannschaft und war das denn richtig, den Boateng zu, also man merkt schon, es geht sehr schnell in Frankfurt dann in die eine oder in die andere Richtung. Und deshalb habe ich so ein bisschen Schiss davor. Aber eigentlich bin ich zufrieden mit der Leistung. Und Wolfsburg, muss man sagen, fand ich auch wieder erschreckend schwach. Ja? Also muss man wirklich sagen, das war keine gute Leistung. Hat auch Jonker dann in der Pressekonferenz zugegeben. Aber gut, sie haben die Punkte geholt. Gomez das Tor, glaube ich, gemacht.
Didavi hat das
gemacht. Didavi hat das Tor gemacht, ja. Und insofern, drei Punkte für Wolfsburg und 0 für die Eintracht.
Wolfsburg ist noch nicht drin in der Saison. Ja. Da müsste mehr kommen eigentlich.
Auch da, beide Mannschaften gemeinsam haben, sehr viele neue. Ne? Beide kommen aus einer katastrophal schlechten Rückrunde. Für beide ist es nochmal gut gegangen, bei Frankfurt, weil sie einfach viel mehr Punkte mit aus der Hinrunde genommen haben als Wolfsburg. Aber bei beiden sind die Ambitionen jetzt andere. Ne? Also Frankfurt ist verwöhnt von der Hinrunde letztes Jahr, hat die DFB-Pokalfinale gespielt. Und mit den Neuzugängen will man natürlich jetzt nicht eine Bilanz haben wie in der Rückrunde. Von daher kann ich mir vorstellen, rein psychologisch, dass so ein Fehlstart dann auch zu einer Hypothek werden kann. Genau wie du sagst, das, was beim HSV vielleicht jetzt so einen Knoten lösen könnte, könnte vielleicht bei Frankfurt auch so ein bisschen Angst reinkommen. Shit, nicht, dass das so weitergeht, ne?
Ja. Aber wie gesagt, noch schlimmer wäre es, wenn sie auch katastrophal gespielt hätten. Und ich glaube, solange man das Potenzial sieht, und das sehe ich, also ich sehe, dass da Qualität in der Mannschaft ist. Ich bin der Erste, der sagt, das war einfach katastrophal gespielt, das ist nicht zum Angucken. Das habe ich jetzt zweimal nicht gesehen und das lässt mich hoffen, dass es bislang noch eine Ergebniskrise ist.
Gegen Gladbach geht es als nächstes, meintest
du? Ja.
Das könnte sogar was werden, wenn man sich Augsburg gegen Gladbach angeguckt hat.
Dann machen wir das doch einfach mal. Dann gucken wir uns doch mal Augsburg gegen Gladbach an, Tobi.
Weil nämlich Gladbach sich da in der zweiten Halbzeit wirklich hat an die Wand spielen lassen. Also das ist jetzt vielleicht zu heftig gesagt, aber es war halt wirklich so, dass sie den Anfang verschlafen haben, wo Augsburg sehr früh in Führung gegangen ist. Dann haben sie ein bisschen aufgemacht, haben sich über die Flüge ein paar Mal nach vorne spielen können, haben auch, dann haben Stindl und Raphael auch mal so ein bisschen aufgedreht. Aber dann in der zweiten Halbzeit war davon nichts mehr zu sehen und Augsburg hat wirklich auf das zweite Tor gedrängt und hat es dann auch kurz vor Schluss bekommen. Deswegen der Saisonstart von Gladbach so ein bisschen zwiespältig. Mit dem Köln-Sieg natürlich gut gemacht und jetzt aber dieses Augsburg 2-2, wo sie auch nicht gut gespielt haben, muss man sagen. Also sie haben da defensiv teilweise sehr offen gestanden, haben wieder Balanceprobleme gehabt, was man aus der letzten Saison kennt, dass sie ein bisschen zu offensiv ausgerichtet waren, was zu vielen Toren führt, aber auch zu vielen Gegentoren. Und da haben sie noch keine richtige Balance gefunden.
Würdet ihr in der Saison gehen und auf Kramer und Zakaria setzen? Oder würdet ihr aus Sicherheitsgründen vielleicht lieber einen verkaufen?
Ich würde bei 10 Millionen Schulden bleiben und gucken, was die Zeit bringt.
Zakaria finde ich sehr interessant. Der hat ja auch jetzt am Wochenende ein Tor gemacht. Mhm. Ja, hat er.
Zakaria Bergmann? Insider.
Nee. Verstehe ich nicht. Zakaria hat für mich die größeren Karten, weil er sehr stark.
Kein Poker vor mit so großen Karten. Ich habe die größere Karte auch
gehört. Er hat die größeren Karten wirklich, was Tor und Torbeteiligung angeht und hat auch wirklich einen überzeugenden Saisonstart gemacht. Sich aggressiv gezeigt nach vorne. Kramer überzeugt mich noch nicht hundertprozentig in seiner mittlerweile doch sehr tiefen Rolle als Spielgestalter. Hat dann immer auch so ein paar Fehlpässe drin, so ein paar Fehlpässchen. Das sehe ich auch so ein bisschen als Problem in dieser Balance, die sie hat, diese Balanceprobleme, die sie haben, weil Zakaria sehr offensiv, Kramer sehr defensiv ist.
Hm. Ja. Ja, also, tabellarisch können wir ab und zu mal auf die Tabelle einen Blick werfen.
Mich würde interessieren, wie schätzt du denn Augsburg jetzt ein? Für mich ist Augsburg auch so ein bisschen eine Wundertüte, die sich jetzt nicht übermäßig krass verstärkt haben. Nee.
Also nach dem ersten Spieltag habe ich mir so gedacht, okay, ja, das wird so eine Saison, wie alle sie erwarten für Augsburg, dass sie ganz unten sind. Jetzt stehen sie auf 12 mit einem Punkt.
Ja, ist natürlich noch nicht aussagekräftig. Nee,
natürlich, klar, aber dieser Punkt gegen Gladbach, der hat man auch nicht erwartet unbedingt. Und da habe ich mich schon, in der zweiten Halbzeit haben sie wirklich schon ordentlich nach vorne gespielt. Finn Bogason hat das sehr gut gemacht im Sturm, finde ich. Hat auch Bälle gehalten, hat auch sich sehr beweglich gezeigt. Da habe ich mir gedacht, das war nicht schlecht. Daniel Bayer scheint wieder zu alter Form anzuknüpfen, hat das Spiel sehr gut aus der Abwehr aufgebaut. Ist einer meiner Lieblingsspieler gewesen. Da hatte, muss man sagen, letzte Saison fand ich ihn nicht so stark. Mhm. Und jetzt scheint er aber wieder so ein bisschen mehr Griff ins Spiel zu bringen.
Bei Augsburg muss man auch mal schauen, wie die Mannschaft dann final aussieht am 1.9. Man ist ja immer noch Stafelidis sozusagen in der Diskussion, ob der abgegeben wird noch, weil er auch viel Ablöse bringt, wenn man Rechner einfach neu startet, ohne dass ich ihm den Befehl dazu gegeben habe. Und vielleicht investieren sie ja vielleicht auch noch ein bisschen Geld. Muss man mal schauen, ob da noch was passiert. Und ich denke, auch da muss was passieren. So, Augsburg hat mich aber auch spielerisch überrascht. In Hamburg waren sie meiner Meinung nach phasenweise wirklich die bessere Mannschaft.
Aber da haben sie wenig Torgefahr.
Sie haben, also die letzten 10 Minuten vor der Halbzeit war Augsburg sehr stark, haben sie auch Chancen rausgespielt. Das war echt Pech, dass sie da kein Tor geschossen haben. Und jetzt, also spielerisch war das bislang nicht so schlecht von Augsburg, aber tabellarisch jetzt mit dem einen Punkt aus 2 Spielen, da muss man sich natürlich steigern, weil Augsburg zählt natürlich zu den Abstiegskandidaten.
Ja, das tun sie auch immer noch, meiner Meinung nach.
Und Patrick Herrmann in der Startelf.
Endlich mal wieder, ja.
Also Traoré und Jonas Hofmann, sag ich mal, ins zweite Glied gerutscht. Ob man das jetzt schon sagen kann am zweiten Spiel, ist vielleicht ein bisschen früh.
Die wechseln
wo ja siehst du die Qualitäten durch. Von dem Patrick Herrmann gegenüber den anderen beiden? Weil
hast du ihn bei Comunio oder was?
Nee, ich will es, interessiert mich einfach wirklich, weil ja, also tatsächlich die ursprüngliche, jetzt wo du es fragst, das ursprüngliche Interesse war natürlich, dass Patrick Herrmann war schon bei uns auf dem Transfermarkt für sehr wenig Geld und ich habe mich dagegen entschieden. Und jetzt ist es kein Thema mehr, aber jetzt interessiert mich einfach, warum wohl diese Entscheidung zugunsten von Patrick Herrmann gefallen ist.
Das kann ich dir auch nicht genau sagen. Er hat grundsätzlich einen höheren Zug zum Tor natürlich als ein Hofmann und oder ein Hazard. Okay, Hazard vielleicht nicht, aber doch, aber schon, weil er halt schon geradliniger Spielertyp ist und nicht so der spielgestaltende Spielertyp. Und
Hazard hat ja auch gespielt.
Ja, genau. Hazard ist dann aber auch eher jemand, der eher für den Pass da ist auch noch, der natürlich auch ein Torgefahr ausstrahlen kann, aber der halt eher was Schönes Spiel ist und Herrmann kommt sehr für seine Direktheit, die er nach den Verletzungen in den letzten Jahren so ein bisschen verloren hat. Und da ist halt die Frage, ob er sie wiederfindet, ob er sich dann durchsetzen kann. Ich sehe ihn auch tatsächlich nicht unbedingt jetzt in der ersten Elf bei Gladbach langfristig.
Herrmann. Aber Hofmann.
Na, weiß ich auch nicht, aber Hofmann ist so ein Liebling gewesen in der Rückrunde jetzt von Hacking. Ist ein
Liebling gewesen, ja. Nee, ich meine, ich hab den bei Monio, egal. Gut, dann, ja, es ist eh so bei Gladbach, ne? Die haben so viele Stürmer da auf den Flügeln, da wird viel rotiert sowieso, sind aber
André Hahn nicht dabei.
Auch hatten sie auch noch, haben sie jetzt nicht mehr. Gut, wir müssen ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ich entscheide mich jetzt einfach mal für Leipzig gegen Freiburg. Das Spiel vom Sonntag. Freiburg. Anfangs ganz gut im Spiel gewesen, 1-0 in Führung gegangen durch Niederlechner. Sehr schöne Kombination für Freiburg, spielerisch sehr stark. Aber am Ende muss man ganz klar sagen, hat, oh geil, nice, danke. Ich bin immer bei 12%, vielen Dank Windows. am Ende hat Leipzig seine Klasse ganz klar gezeigt und hat auch mit Augustin, der von Paris Saint-Germain kam, einen schönen neuen Stürmer verpflichtet.
Interessanter Spieler, wie findet ihr?
Der wäre mir schon ungefähr um die 9 Millionen Euro wert. Und ist bei uns im Transfermarkt gerade. Genau, und der hat seine Sache sehr gut gemacht. Er rutscht in die Mannschaft, weil sich Paulsen kurzfristig am Oberschenkel verletzt hat. Hat seine Chance absolut genutzt. Und Leipzig hat das gezeigt, was sie auch in großen Teilen der letzten Saison gezeigt hat, einfach das Leipziger Spiel.
Das Schöne war, dass sie jetzt auch Gegner auseinander kombinieren können. Also das war halt sehr deutlich dann in der zweiten Halbzeit, wo sie dann ein bisschen breitere Spielanlage hatten, Augustin auch mehr ausgewichen ist, da haben sie dann Freiburg auseinander kombiniert.
Und das aber bis war dann dahin ging es eigentlich, oder?
Also bis dahin war es
bis zum 2-1 war es eigentlich noch relativ
ausgewichen. Ja,
und dann haben sie irgendwie einen Schalter umgelegt.
Aber hat sie auch schon ihre Chancen. Ja. Und da haben sie aber dann wirklich nach der Pause mit dieser breiteren Spielanlage und dann wirklich einen Schalter umgelegt.
Und Schalker umgelegt?
Der arme Schalker. Und Brumar kam ja dann auch noch und hat dann noch so dieses Wahnsinnstor geschossen, einfach aus dem Nichts heraus.
Zur Drehung
also im Winkel. Die sind auch breiter aufgestellt als letzte Saison. Also der Augusteur und Brumar. Also
das meinte ich auch mit, als ich vorhin über Leverkusen und Hoffenheim geredet habe. Leipzig hat nochmal eine Schippe oben drauf gelegt und die haben richtiges Potenzial. Also da, wenn man überlegt, dass so ein Paulsen vielleicht seinen Stammplatz verliert an den Augustin, muss man mit rechnen, ne, nach so einer Partie. Die haben ein brutal, also gerade offensiv, eine brutale Qualität und haben da, wie gesagt, nochmal drauf gepackt. Also mit Leipzig ist auf jeden Fall zu rechnen diese Saison. Ja.
Genau, wo ich mir nicht sicher bin, ob mit ihnen zu rechnen, das ist Schalke.
Ja.
Ja, auch so ein bisschen.
Tolles erstes Spiel.
Tolles erstes
Spiel. Da haben alle gesagt, wow, jetzt hat man so einen Nagelsmann in Schalke auch und hat Leipzig, über die wir gerade gesprochen haben, ja auch outperformed sozusagen. Es war ein verdienter Sieg, das 2-0. Und da hat man gedacht, so, wow, geht das jetzt nahtlos so weiter? Und dann, Tobi?
Dann verliert man gegen Hannover. Ja. Hannover hat es klug gemacht. Anton hat so eine Mischung gespielt aus Innenverteidiger und Sechser, was so der Taktikkniff des Abends war, weil man damit, ich will es jetzt nicht zu breit erklären, ich habe es auf spielverlagerung.de beschrieben, Anton hat halt in der Abwehr die Santo weggedeckt und ist dann im Spielaufbau nach vorne gegangen, ins Mittelfeld und hat dann dafür die Überzahl gesorgt. Das war schon ein defensiv sehr guter Kniff von Breitenreiter, wo Schalke hat keine Torgefahr im ganzen Spiel irgendwie gehabt, hatte ich das Gefühl. Und Hannover hat aber auch selber nicht so viele Chancen gehabt, aber hat dann diesen einen Fehler von Kehrer genutzt und hat dann direkt über Jonatas, ich hoffe richtig, genau, den neuen Spieler, der eingewechselt wurde, und das Siegtor erzielt einfach mal.
Rekordtransfer von Hannover.
Gerade erst gekommen, direkt getroffen. Ja, Hannover, Traumstart, ne? 6 Punkte, hätte man auch nicht gedacht.
6 Punkte, 2 Tore, ich glaube 5 Schüsse aufs Tor. Ja. Das ist wirklich Effizienz pur. Oder? Aber die sind defensiv halt verdammt gut. Also das kann Breitenreiter eine Mannschaft defensiv stabil einstellen. Und das hat er jetzt wieder bewiesen.
Ist und natürlich auch wieder so ein Phänomen, was man oft bei Aufsteigern sieht. Diese berühmte, ich weiß, Hannover ist kein klassischer Aufsteiger, aber diese berühmte Euphorie, Eingespieltheit natürlich auch ein Thema. Und dann ein guter Saisonstart. Also ist ja sieht man häufiger bei Aufsteigern, dass sie...
Es erinnert mich so ein bisschen an Fortuna Düsseldorf. Wisst ihr das noch vor ein paar Jahren? Die irgendwie die ersten 5 Spiele kein einziges Tor kassiert haben und dann sind sie irgendwann eingebrochen. Bin ich gespannt, wie das mit Hannover ist, weil die haben auch offensiv noch nicht so viel Durchschlagskraft. Der Sieg in Mainz war es ja, glaube ich. Da haben sie auch nicht viele Torchancen gehabt. Jetzt wieder eigentlich nur 2, 3 große. Da müssen sie vielleicht noch eine Schippe drauflegen, aber wenn sie defensiv so weitermachen, könnte das auf jeden Fall für den Klassenerhalt reichen.
Was haltet ihr vom Kader von Schalke? Auch hier, wenn ich jetzt mal so drauf gucke, okay, mit Harit 1-9 in der Startelf, ansonsten, ja gut, Oczypka. Ist da jetzt auch nicht die große Qualitätsoffensive dazugekommen, oder? Was ich ein bisschen verwunderlich finde für einen Verein wie Schalke, der letzte Saison weit unter den Erwartungen geblieben ist. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass da jetzt auch irgendwie 2, 3 Kracher kommen.
Du darfst nicht vergessen, dass letzte Saison sehr viele ausgeliehen waren und dass man zum Beispiel Bentaleb und Konoplyanka, die hat man erst dieses Jahr gekauft. Also die belasten die Bücher schon ein bisschen. Da hat man, glaube ich, auch nicht so viel Spielraum einfach. Das Sané-Geld ist mittlerweile weg. Und man hat jetzt auch niemanden verkauft, so wirklich im Sommer.
Embolo wäre quasi Neuverpflichtung. Der ist ja die gesamte Saison, also glaube ich nach 2. oder 3. Spieltag ausgefallen. 22 Millionen gekostet damals. Allerdings spielt der jetzt erstmal wieder in der zweiten Mannschaft und hat da auch nicht überzeugt.
Muss ja erstmal Praxis sammeln. Aber ich sehe den noch mittelfristig vorne drin bei denen.
Aber weiß man halt nicht, wie lange es dauert, bis der auch wettkampffähig ist. Ja. Ne?
Wobei die Santo jetzt auch nicht unbedingt Pluspunkte gesammelt hat und Burgstaller auch noch so eine Einwechslung wenig bewirkt hat. Also
ja,
da hat ein kleines Problem.
Ja, das ist ein Unterschied, klar, ob du eingewechselt wirst, weil die Qualität fehlt, oder ob du eingewechselt wirst, weil bei dir die Qualität stimmt.
Ja.
So. Mhm. Aber Schalke muss man auch sagen, klar, die haben durchaus ja auch schon einen großen Kader und haben keine europäische Belastung. Und da muss man eben schauen, wen kann man denn überhaupt kriegen. Und man ist ja eigentlich auch gut aufgestellt.
Man ist gut Qualität aufgestellt. Auf offensichtlich ist die in der Analyse der Aufarbeitung der Saison zum Ergebnis kommt, lag am Trainer. Also, wenn man das so sieht.
Ja, das scheint so. Tedesco muss man aber mal ein bisschen Vertrauensvorschuss geben, weil das gegen Leipzig war schon stark und jetzt hat man einen sehr gut defensiv spielenden Gegner nicht knacken können. Da bin ich gespannt, ob man da in den 2 Wochen vielleicht ein bisschen offensive Lösungen
sich erarbeitet. Das ist ja irgendwie so auch so Trend gewesen. Das hat man auch bei der Europameisterschaft gesehen, dass viele Mannschaften saudefensiv spielen und damit auch Erfolg haben, weil oft bei der Gegnermannschaft dann die Qualität fehlt, um diese sehr eingespielte Defensive zu knacken. Ja. Und das ist eigentlich ein sehr trauriger Trend, weil das Spiel natürlich dadurch langweilig und unspektakulär wird. Aber machst du dir da ein bisschen Sorgen, sag ich mal, dass der Trend eingeht, dass Mannschaften, die so defensiv spielen, und vereinzelte Nadelstiche setzen, dass die vielleicht mehr Erfolg haben, als dem Spiel gut tun?
Vielleicht auf Turnierebene ja. Ich mache mir da um die Weltmeisterschaften nächstes Jahr mache ich mir mehr Sorgen als um die Liga. Weil natürlich, wenn du in der Liga bist, 34 Spieltage dann triffst du 15 Mal auf einen defensiven Gegner, dann hilft es dir schon weiter, wenn du eine Lösung hast. Und das ist ja auch, was Bayern, Dortmund, letztes Jahr Hoffenheim und Leipzig von den Gegnern unterscheidet, dass sie halt dann auch, wenn der Gegner sich hinten reinstellt, die Ideen haben.
Genau, die absoluten Spitzenteams, genau. Aber eine Stufe darunter.
Ja, eine Stufe darunter ist es ja immer so gewesen. Also ich weiß nicht, ob man das erwarten kann dann von allen. Und ich mache mir da nicht so die Sorgen, es wäre für die Mannschaften einfach besser, wenn sie es könnten, weil sie dann einfach mehr Punkte machen können. Wenn Schalke jetzt auch trotz dieses guten Defensivkonzept von Hannover was gemacht hätte, hätten sie mehr Punkte geholt. Also das ist in ihrem Interesse.
Ich meine eigentlich einfach nur, Schalke hat gegen Leipzig gespielt. Da war Schalke nicht die Mannschaft, von der man erwartet hat, dass sie offensiv Leipzig die Luft zum Atmen nehmen. Und jetzt hat man gegen Hannover gespielt. Da hat man das erwartet. Und von Hannover wiederum hat man eben genau das Gegenteil erwartet. Mhm. Gewonnen hat Hannover. Das, was du ja auch über den HSV immer wieder gesagt hast im letzten Jahr, dass man gegen die starken, vermeintlich großen Gegner punktet und dann gegen Mannschaften wie Augsburg oder Darmstadt eben verliert.
Aber ich glaube, Tedesco weiß das auch. Der ist eigentlich ein Trainer, der auch dann für solche Spiele Lösungen haben möchte. Und das hat er auch ein Auge gezeigt.
Gut. 90%, mein Update. Ich bin gleich wieder da. Dann lass uns mal schnell weitermachen.
Stuttgart-Mainz haben wir noch.
Stuttgart-Mainz,
gut. Aber das können wir wirklich, da ist nicht so unendlich viel passiert. Bartstuber köpft nach einer Ecke das entscheidende Tor. Mhm. Das war auch nur eine von ungefähr 3-4 großen Chancen, die sich auf beiden Seiten relativ ausgeglichen gezeigt haben. Und Bartstuber nach Flanke Ogo, die beiden alten Neueinkäufe hat, wo man jetzt gesagt hat, man geht nochmal ein bisschen, holt mal ein bisschen Erfahrung in die Mannschaft, nachdem man sehr viele junge Transfers getätigt hat. Und dann machen die ausgerechnet dieses 1-0. Das war schon spannend. Ein bisschen Diskussion kam nachher auf wegen dem Videobeweis, der dann zweimal angewendet wurde. Einmal gegen Mainz, bei einem Vorlagen Kaison, wo man es hieß, okay, der Videoschiedsrichter hat das jetzt nicht, hat da nichts gesagt zu, obwohl es auch, man hätte ihn geben können. Dann gab es am Ende einen Elfmeter für Stuttgart. Auch wieder aber so ein Fall von, hätte man geben können, muss man nicht geben. Und da war halt dann so ein bisschen die Diskussion, dass das ungleichmäßig verteilt war, diese Wiederbeweise.
Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir gleich noch drüber sprechen. Verlagert sich die Diskussion einfach von der Szene direkt an dem Tor hin zu der Diskussion, ob man den Videobeweis ansetzt
oder nicht. Also für sich ist es so ein bisschen, ne? Aber zum Spiel kann man leider nicht so unendlich viel sagen, weil es leider auch nicht so viel hergibt. Stuttgart scheint variabel zu sein. Letzte Woche mit Viererkette, jetzt mit Fünferkette. Scheint da auch immer eine oder andere taktische Idee zu haben. Offensiv fehlt das noch, aber das ist klar. Die wirken einfach nicht eingespielt. Und Mainz kann halt nur nicht das neue System des Trainers umsetzen, das eigentlich mit Ballbesitz Gegenpressing sein sollte. Aber man hat jetzt wieder kaum Zugriff bekommen gegen Stuttgart. Das ist schon nach zwei Niederlagen gegen Aufsteiger. Ist da schon der Baum at the burning?
Ist auch undankbar, ne? Was du auch gerade gesagt hast. Man kennt das, die Aufstiegseuphorie. Müsste man eigentlich mal eine Statistik auswerten, ob Aufsteiger in der Regel in den ersten 5 Partien besser performen als in den letzten 5. Da würde ich gerne mal eine Statistik sehen, weil dann ist es ja von der Spielplanansetzung her natürlich auch ein bisschen undankbar, wenn man die beiden Aufsteiger direkt an Spieltag 1 und 2 bekommt. Vielleicht ist das aber auch nur eine gefühlte Geschichte, das weiß ich nicht. Wir wollen uns ein bisschen ranhalten, weil wir nämlich noch tolle Themen zum Schluss haben. Bremen gegen Bayern, 0-2, das klingt erstmal nach einem ganz normalen Spielverlauf. Bremen hat das 70 Minuten, würde ich sagen, sehr gut gemacht, defensiv gespielt, aber auch keine großen Ambitionen nach vorne gehabt. Hat sich allerdings ganz passabel gewehrt und jetzt ein Schlachtfest irgendwie vermieden und am Ende... da hat die Qualität der Bayern dann eben doch den Unterschied gemacht und man konnte noch 2 Tore durch Lewandowski erzielen. Das klingt jetzt erstmal wie erwartet, oder?
Ja, war es auch so ein bisschen. Bayern, man kann nicht so unendlich viel sagen. Sie tun sich bei Ballbesitz etwas schwerer als unter Guardiola, das haben wir letzte Saison mehrfach schon gesagt. Haben dann über individuelle Klasse aber immer noch den Hebel, um den Gegner zu schlagen. Und diesmal war es halt Lewandowski, der erst mit der Hacke und dann nach einem Solo 2 wunderschöne Tore macht. Bremen, vielleicht kann man auch nicht viel zu sagen nach diesem Spielen. Die haben sich hinten reingestellt, 5-3-2 am eigenen Strafraum wirklich nur verteidigt und haben dann, hätte es 20 Minuten länger funktioniert, würden alle sagen, wow, die haben super toll verteidigt. So sagt man, ja, nichts geholt gegen Bayern. Das Einzige, was noch so ein bisschen Thema nach dem Spiel war, war Thomas Müller, der sich ja nach dem Spiel so ein bisschen beschwert hat dann tatsächlich, dass er nicht
spielt. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, scheinbar benötigt der Trainer meine Qualitäten nicht.
Das war wieder so ein typischer Thomas Müller-Spruch gesagt.
Ja,
wie ist denn mit Ihrem Platz in der Mannschaft? Er meinte, mein Platz auf der Power Out auf der Bank.
Ja, ein schöner Platz auf der Bank. Die Frage war, sind Sie gesetzt?
Ja.
Ich habe mich doch gesetzt auf die Bank. Genau, das ist eher nochmal so ein Thema, ob Thomas Müller vielleicht ja, ob Thomas Müller vielleicht den Verein wechseln würde. Und das können wir natürlich aus der Entfernung schlecht beurteilen. Deswegen würde ich doch einfach sagen, fragen wir doch einfach mal Oliver Kahn.
Wie, das können wir?
Ja. Ja, Thomas Müller. Thomas Müller war ja auch schon in der letzten Saison beim FC Bayern München immer ein Thema. Es wurde immer viel diskutiert. Ja, kommt er in diesem System Ancelotti? Kommt er da zurecht? Warum bringt er nicht die Leistungen, die er möglicherweise in den Jahren zuvor gebracht hat? Eins ist sicherlich wichtig. Er hat nicht mehr die Anzahl Tore geschossen, die man von ihm erwartet oder auch die er auch in früheren Saisons beim FC Bayern München erzielt hat. Trotzdem ist er immer dann, wenn er ins Spiel gekommen ist, bei vielen Spielen ein ganz, ganz wichtiger Vorlagengeber. Und er hat enorm viele Assists gegeben für Tore, die der FC Bayern dann auch erzielt hat. Es ist normal im Laufe einer Karriere, auch ich habe 14 Jahre beim FC Bayern München gespielt, dass da nicht immer alles optimal läuft, dass es auch mal so eine Saison oder mal ein oder anderthalb Jahre gibt, die nicht ganz so gut sind. Das gehört einfach dazu. Und ob er den Verein wechseln soll oder nicht, das ist ganz allein seine persönliche Entscheidung. Das ist ganz allein eine Entscheidung, die er aus dem Gefühl heraus auch einfach treffen muss. Möglicherweise, er ist sehr lange bei Bayern München, hat er für sich selbst dort alles erreicht. Er ist mehrfach deutscher Meister, er ist Pokalsieger, er ist Champions League-Sieger, er ist Weltmeister geworden. Das Einzige, was ihm noch fehlt, wenn man das überhaupt sagen kann, das ist der Europameistertitel mit der Nationalmannschaft. Und wenn man so viel erreicht hat, schon in so jungen Jahren, auch dann ist es normal, dass man mal einen Durchhänger hat. Dass sich so ein Spieler dann eben auch mal fragt, ja, wo sind denn eigentlich jetzt meine großen Ziele? Und wenn er dann zu seiner persönlichen Entscheidung kommt und sagt, um wieder totale Motivation zu finden, um wieder wirkliche Ziele zu finden, muss ich den Verein vielleicht eben doch mal wechseln, dann soll er das tun. Aber von außen zu beurteilen, ob ein Spieler den Verein wechseln soll, das halte ich doch immer für sehr, sehr schwierig.
Aber wenn es einer kann, Olli. Dann Olli.
Ja. Danke, Olli, für deine Einschätzung. Wir fragen dich, werden dich vielleicht einen späteren Verlauf der Sendung noch mal ein, zwei Sachen fragen, wenn wir dich schon mal hier haben.
Aber Thomas Müller, ich finde es interessant, weil ich meine, James Rodriguez war ja noch nicht mal im Kader, weil er ist ja noch verletzt. Thiago ist jetzt zurück. Also und wir haben jemanden wie Rudi, der jetzt auch in der 85 Minute eingewechselt wurde, obwohl er ja eine super am ersten Spieltag eine super Leistung gebracht hat. Also das ist natürlich schon ein Thema, wo sich ein Thomas Müller Gedanken machen muss. Aber ob jetzt in den nächsten drei Tagen da noch ein spektakulärer Wechsel
das glaube ich nicht.
Kommt, das kann ich mir auch fast nicht vorstellen.
Das Problem ist halt, dass er eigentlich in den letzten Wochen gute Leistungen gezeigt hat.
Ja.
Also letztes Jahr konnte man sagen, okay, seine Leistungen haben nicht gestimmt, deswegen spielt er nicht immer. Aber er hat eigentlich in der Vorbereitung war meistens der beste Spieler auf dem Platz.
Ja, und jetzt auch DFB-Pokal in der ersten Runde.
Super war eigentlich gute Spieler und deswegen ist es ein bisschen wunderlich.
Ja. Aber man muss bei Müller sagen, er ist in meinen Augen kein Flügelspieler. Er hat auch in der Nationalmannschaft oft rechts außen gespielt. Und das ist meiner Meinung nach nicht seine stärkste Position. Und wenn Ribéry und Robben fit sind, dann sind die auf außen gesetzt. Und dann muss er eigentlich hinter Lewandowski spielen, meiner Meinung nach. Aber da, wie du ja auch sagst, ist noch ein James Rodriguez eingeplant und ein Thiago, der absolut gesetzt ist unter Ancelotti.
Ich finde noch zu der Sache, wir gehen sofort in die Welt. Ja. Ich will nur zu Thomas Müller noch kurz sagen, das Problem ist, dass wenn Thomas Müller jetzt nicht mehr bei den Bayern, also wenn er jetzt wechseln würde, würde keiner auf die Idee kommen zu sagen, die Bayern werden es jetzt schwieriger haben, ihre Ziele zu erreichen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich würde fast sagen, es macht keinen Unterschied, ob er wechselt oder nicht.
Ja, sportlich vielleicht.
Menschlich.
Das Ding ist, er ist natürlich für die Bayern mehr als ein Spieler. Er ist das einzige Aushängeschild des Vereins. Und das ist ja auch wichtig, dass du eine Identifikationsfigur hast. Gerade in der Zeit, wo du dir aus aller Welt Spieler zusammenkaufst. Und Müller ist ein Eigengewächs. Und er hat vor allem diese Art und Weise, er ist unglaublich beliebt, diese flapsige Art und so. Es ist auch so ein Marketing-Tool, glaube ich, auch ein Stück weit. Und deswegen, denke ich, ist dem Bossen auch sehr daran gelegen, dass Müller auch nicht unzufrieden ist. Das weiß er auch. Und deswegen ist er auch in der Position, wo er vielleicht auch mal so einen kleinen Schlagabtausch mit dem Trainer sich leisten kann, weil er die Rückendeckung der Oberen noch hat. Wir leisten uns jetzt ein bisschen Werbung. Und wenn wir zurück sind, dann haben wir natürlich noch unser Thema über den Videobeweis, über den wir sprechen wollen. Und vielleicht fragen wir auch Oliver Kahn nochmal zu dem Thema. Bis gleich.
Explodiert
bitte nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
Willkommen zurück. Ja, da sind wir wieder bei Bundesliga. Schön, dass ihr noch bei uns seid. Wir haben noch einiges zu klären. Wir haben fast alle Spiele abgeschlossen.
Wir brauchen die Zeit, liebe Regie, damit wir hier ein bisschen planen können.
Wir haben alle Spiele abgeschlossen. Wir haben
alle Spiele abgeschlossen und wollen jetzt einmal über den Videobeweis sprechen. Da haben wir ja so ein bisschen schon hier und da anlassgebunden mal drüber geschnackt. Lass uns mal ein kleines Fazit ziehen. Zwei Spieltage, einige Situationen, in der der Videobeweis zum Einsatz kam. Das waren Tore, die aberkannt wurden oder anerkannt wurden. Wir hatten eine Situation wie mit Papadopoulos, dass eine Schauspielerei entlarvt wurde und es dafür zu Recht gelb gab. Wir hatten aber auch Elfmetersituationen, wo man eben streiten kann. Gerade jetzt im Stuttgart-Spiel zum Beispiel ein Elfmeter an Terodde wurde gegeben, ein vermeintlicher Elfmeter an einen Mainzer-Spieler wurde nicht gegeben. Was ist denn eure Bilanz
der Videoanalyse? Als Betroffener von zwei Spieltagen mittlerweile, sowohl positiv wie negativ, kann ich ganz kurz mal meine Gefühlslage zumindest sagen. Am ersten Spieltag wurde das Tor aberkannt vom SC Freiburg, auch richtigerweise aberkannt. Habe ich mega gejubelt und gesagt, geil, dass es den Videobeweis gibt. Jetzt am zweiten Spieltag wurde ein berechtigtes Foul im Strafraum an Boateng zurückgenommen. Es wurde schon auf Elfmeter entschieden vom Schiri, aber dann stellte sich heraus, dass der Videoschiedsrichter, ich glaube Perl war es, ein Abseits davor festgestellt hat. Ein hauchzartes Abseits, muss man allerdings sagen. Also wirklich, wo man dem Seiten, dem Linienrichter vermutlich nicht mal Vorwurf gemacht hätte, wenn er es nicht gesehen hätte.
Aber war Abseits.
Es war Abseits, ja. Aber für mich persönlich, und das liegt vielleicht dann auch einfach an meiner Unwissenheit als Zuschauer, als Fan, ist dann manchmal nicht so ganz klar, wo kommt er jetzt zum Einsatz. Weil wenn er beim Abseits zum Tragen kommt, dann kommt er aber nur dann beim Abseits zum Tragen, wenn daraus ein Tor entsteht.
Naja, es gibt oder ja... Wie? Es gibt ja vier Situationen, wo er zum Tragen kommt.
Erklär das gerne mal.
Vier Situationen. Einmal bei Tor. Immer bei Tor. Jedes Tor wird überprüft. Bei Elfmeterentscheidung. Elfmeter oder nicht. Der kann einerseits, wenn der Schiri pfeift, kann der Videoschiedsrichter überprüfen. Oder auch, wenn der Videoschiedsrichter was sieht, was der Schiri nicht gesehen hat, kann er auch Bescheid geben. Rote Karten. Keine gelb-roten Karten, nur glatt-rote Karten. Und bei Spielerverwechslung. Und das sind die einzigen vier Szenen, die überprüft werden können. Also auch nicht jedes Abseits, nicht jeder Freistoß.
Aber es wurde ja bei Abseits benutzt.
Ja, aber es wurde wegen dem Elfmeter überprüft.
Aber der war halt
und der Elfmeter,
20 Sekunden später. Das ja, heißt, wie weit,
war zehn, nicht mal 10 Sekunden später.
Aber wie weit darfst du im Prinzip das Spiel zurückspulen und sagen, das ist jetzt noch kausal zusammenhängend? Weil das ist halt, ich sag nicht, dass es unberechtigt ist. Mhm. Ich sag nur, dass es für mich als Zuschauer nicht nachvollziehbar ist, ab wann ist eine Situation verjährt und wird nicht mehr herangezogen zum Videobeweis, weil letztendlich kann es ja auch die Situation davor gewesen sein, die spielentscheidend war. Ein Foul, wo sich ein Spieler, weiß ich nicht, den Ball erobert hat, er spielt ihn auf Außen und der spielt den tödlichen Pass. Also wo ziehst du die Grenze? Also, und das ist für mich und das muss ganz klar definiert sein für den Zuschauer und für die Fans, damit es da nicht
zu Stress kommt. Das ist auf jeden Fall ganz klar definiert. Das müssen halt Aktionen sein, die direkt mit dieser Aktion zusammenhängen. Also wenn jetzt eine Minute vorher der Freistoß unberechtfertigt war, der eigentlich dann zu dem Pass geführt hat, der auf Boateng geht, und dann wird es nicht so geführt. Aber hier in diesem Fall war es halt so, dass diese Szene überhaupt nur entstanden ist, weil Boateng bei dem Pass, die zu dieser Szene geführt hat, im Abseits stand. Und das ist halt dann direkt kausal zusammenhängend mit dieser Szene.
Ja, es gab noch eine Szene, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. Es war eine Kontersituation und der Verteidiger, da ist ihm der Stürmer, glaube ich, so ein bisschen in den Fuß gelaufen. Mhm. Er hat sich dann selbst getreten, Klassiker, ne? Hat man ja, hingefallen. Stürmer läuft durch und ist dann am Tor beteiligt. Schießt das Tor, glaube ich,
sogar. Das ist doch das Leverkusen-Szene gewesen.
War das die Leverkusen-Szene?
Das war die Leverkusen-Szene, wo sich Völler so.
Dann war das ja nicht das Ding mit Bender und Wagner.
Ich weiß nicht, ob das mit Bender und Wagner war.
Das war das, okay.
Ich meine, es war auf jeden Fall so genau, dass er halt da reingelaufen ist, aber auch nicht hundertprozentig klar war.
Naja, aber es gab ja so, also gerade bei solchen Szenen gab es in der Vergangenheit mal eine Begründung von einem Schiedsrichter, dem gesagt, die haben das untersucht, dass einem bei einem gewissen Tempo ist der Mensch gar nicht in der Lage, sich selbst in die Wade zu treten. So dass man immer, wenn diese klassische Szene kommt, ist so oft gesehen, dass man sich selbst in vollem Lauf gegen die Wade tritt und hinfällt, dass es immer eigentlich eine Gegnerberührung gab, die in einem vollen Tempo eben dazu ausreicht, einen zu Fall zu bringen, und dann ist es immer ein Foul. So, da gab es eine ganz klare Ansage, und wenn man dann sowas sieht, und ist ja eigentlich ein klares Foul.
Wie ist es denn im Umkehrfall? Also angenommen, wir haben es gesehen, wenn zum Beispiel Elfmeter gepfiffen wird, da war keiner. Aber wie ist es zum Beispiel, es gab mehrere Situationen, ich glaube zwei Situationen in der Partie, was in der Schalke-Partie, wo Handspiele, wo angeschossene Handspiele vorkamen und wo man ja dann auch sagen kann, da wurde nicht gepfiffen, in beiden Fällen wurde nicht gepfiffen. Mhm. Kann man da dann auch sagen, oder guckt dann da der Videoschiedsrichter auch hin und sagt, das war aber pfeifenswert, ja, und signalisiert, ja, ihm das dann?
Das tut er. Aber es ist so geregelt, dass der Videoschiedsrichter nur eingreifen soll, wenn da eine 100% klare Fehlentscheidung vorliegt. Beim Fußball ist es nun mal leider so, dass es oft so Grauzonenentscheidungen gibt einfach. Der berühmte kann Elfmeter, muss aber nicht Elfmeter. Und bei sowas sollen sie eben nicht eingreifen. Und genau das waren halt diese Handspiele. Da kann man sich 20 Zeitlupen angucken und dann der eine sagt, das war Handspiel, der nächste sagt, das war kein Handspiel. Und da soll halt der Videoschiedsrichter nichts zu sagen dann.
Also für mich ist das alles ein bisschen verwirrend. Mir fehlt da irgendwie so diese eine klare Ansage, dass sich einfach mal einer hinstellt und sagt, so sieht das aus. Vielleicht können wir Oliver Kahn nochmal fragen. Olli, was hältst du denn vom Videobeweis?
Ja, vor der Saison war ich ein großer Befürworter des Videobeweises in der Fußball-Bundesliga. Ganz einfach deswegen, weil es den Schiedsrichter auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch in seinen Entscheidungen entlastet. Und weil, ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, Stichwort Technologien, sollte auch der Fußball alle zur Verfügung stehenden Technologien einfach nutzen im Sinne der Glaubwürdigkeit. Naja, jetzt sind die ersten zwei Spieltage rum und der Videobeweis wurde doch schon das ein oder andere Mal zu Rate gezogen, und ich bin ein bisschen skeptisch geworden, weil es entsteht eine völlig andere Dramatik, eine völlig andere Dramatik in den Stadien. Im Grunde würde ich sogar so weit gehen und sagen, die Geschichtsbücher müssen ab der Einführung des Videobeweises eigentlich ganz neu geschrieben werden, weil der Fußball auch ein ganz anderer ist. Das heißt, in Zukunft werden wir Entscheidungen von Schiedsrichtern erleben, die eben nicht mehr in Anführungszeichen falsch sind und damit dieses Spiel ja eine gewisse Dramatik und auch eine gewisse Wendung geben, sondern die Schiedsrichter werden jetzt immer eben gezwungen, bei strittigen Entscheidungen das Spiel zu unterbrechen, dann eine Weile zu warten und dann ihre Entscheidung zu treffen. Das ist ein völlig anderer Fußball, wie wir ihn eigentlich vor dem Videobeweis hatten. Ich zweifle ein bisschen, ob ich das gut finden soll, aber gerade bei Neuerungen sollen wir mal noch ein paar Spieltage abwarten und dann schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
Ich möchte ihm aber widersprechen, dem guten Olli.
Ich möchte nur ganz kurz eine Sache sagen für alle unsere Podcast-Zuhörer. Es gibt ja Bundesliga auch als Podcast, zum Beispiel auf Spotify. Möchte ich nur ganz kurz sagen, dass ich finde, dass Donny O'Sullivan den super nachmachen kann.
Den Oliver Kahn,
ja, wirklich on point getroffen hat. Also für alle Podcast-Zuschauer, vielleicht, ihr hört ihn ja nur, also es ist Hammer.
Ja, Donny, das war echt stark.
Was willst du sagen? Tobi wollte noch kurz was sagen.
Weil ich finde jetzt gar nicht, dass das so den Fußball revolutioniert, dass man jetzt die Geschichtsbücher neu schreiben muss. Ich hatte das Gefühl, dass das, vielleicht bin ich auch wegen den Confed Cup so ein bisschen gebrandmarkt, weil ich den ja geguckt habe. Ich fand, dass das in Bundesliga oft relativ schnell ging, relativ zügig.
Ja, doch.
Die schon. Mannschaft hat doch gejubelt, dann macht er einmal, greift der Schiri schon ans Ohr und dann, wenn alle wieder aufgestellt sind, sagt er einmal, okay, weiter geht's. So, das hatte
man ja auch. Man gewöhnt sich an alles, glaube ich. Das ist halt gerade bei so einem Ding wie Fußball, was echt heilig ist und wo es so viel um Tradition geht, da ist natürlich so eine Veränderung, die so tief greift wie der Videoschiedsrichter, tut sich erstmal schwer, glaube ich. Aber ich denke, in 5 Jahren oder so würden die Leute anders drüber denken.
Was halt passieren muss, und zwei Dinge meiner Meinung nach, es muss technisch einfach immer einwandfrei funktionieren.
Ja,
wenn es nicht immer einwandfrei funktioniert, solltest du es nicht machen. Das ist genau das, was wir vorhin gesagt haben. Mit Christian Streich hätten wir einen Tag früher gespielt, wären das Ding anders ausgegangen. Und das Zweite ist, du musst irgendwie den Schaden in den Leuten das verklickern. Momentan gibt es da keine Einblendung, keine Zeitlupe, gar nichts.
Ja. Es gibt, glaube ich, so eine Videotafel, dann so eine Videoschieds-, also wenn der per TV-Beweis kommt, gibt es, glaube ich, irgendeine Form von Einblendung.
Aber dass du halt wirklich da irgendwie,
oder
zumindest eine Einblendung, so Tor aberkannt wegen Abseits oder sowas.
Ja, du wolltest noch eine Frage stellen.
Ja, ich wollte noch eine Frage stellen, allerdings.
Ich würde sie gerne beantworten. Du hast sie schon angedeutet vorhin. Weißt du noch, welche Frage?
Du meinst mit den Flags?
Ja.
Ja, Etienne. Ja. Was hältst du denn davon, wenn man wie beim Football, wenn der Trainer eine Flagge hat, die er einmal im Spiel benutzen kann für einen Videobeweis?
Gute Frage, Nils. Ich muss erst mal überlegen. Nein, also ich finde das eine sehr gute Idee. Ich finde, das wäre eigentlich meine präferierte Herangehensweise. Ob das jetzt einmal oder dreimal ist oder zweimal pro Halbzeit oder so. Aber das fände ich irgendwie einen guten Kompromiss von allen. So, dass man sagt, okay, ich kann auch Argumente dagegen verstehen, so, weil das ist eine halbgare Lösung, warum darf man nur einmal eine Ungerechtigkeit irgendwie bewerten lassen oder so, kann man dann argumentieren. Aber ich finde, es hat auch einen gewissen Spannungsfaktor. Wenn du in der fünften Minute irgendeine dumme Szene hast, wo du dir selber nicht hundertprozentig sicher bist, nutzt du jetzt da deinen sozusagen Joker, um den Schiri nochmal hinzuschicken oder so. Ich hätte das gemocht.
Ja, vielleicht kommt das ja noch, ne? Mhm. So, jetzt ist es an der Zeit nochmal
in uns zu gehen.
Was?
Es ist Zeit, in uns zu gehen und in unsere Community-Profile zu gehen.
Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Wir schauen uns jetzt mal unsere Community-Profile an. Wir haben es ja vorhin so ein bisschen... kretscht aber so rein, ne? Der Bumper. Ja, wir haben vorhin ja schon mal so ein bisschen gesprochen. Ist für Eddie und mich was ein bisschen bescheidener Start. Wir werden uns nächste Woche, wenn Länderspielpause ist, auch mal um die Ligen kümmern, bei denen unsere 100 Zuschauer mitspielen. Hm. Heute schauen wir mal bei uns einmal rein.
Kann Tobi? Man vielleicht, wenn man es abgreift, hier deine Mannschaft habe ich hier stehen.
Ja, das ist meine Mannschaft. Ich habe leider noch kein Torwart.
Ölschlegel im Tor, dann Knoche Beltar, Mittelfeld Keita, Duda verletzt.
Duda habe ich getauscht gegen Hofmann.
Ah ja, das ist nicht mehr aktuell. Der war am letzten Spieltag war noch aktuell, nicht?
Ja, da habe ich jetzt aber Hofmann reingesetzt.
Und Kuh und vorne Raphael Müller, Paulsen, Cordoba. Eigentlich eine geile Mannschaft, aber hast jetzt irgendwie ein bisschen Pech gehabt in den ersten beiden Spieltagen.
Ja, ich habe tatsächlich Pech gehabt. Also zum einen, Müller spielt nicht. Also ich sehe es genauso wie du. Der hat eine mega Vorbereitung gespielt und ich dachte, okay, der wird jetzt ist wieder voll ehrgeizig. WM steht vor der Tür und er findet zurück zu alter Stärke. So war mein Gefühl, habe ich viel investiert in ihn. Und er hat bislang 6 Punkte gemacht. Das ist nicht mega scheiße, aber wenn du in der 75. eingewechselt wirst, dann ist die Investition für Comunio zu teuer gewesen. Paulsen habe ich auch für viel Geld gekauft, weil ich dachte, ey, Leipzig wird wieder eine super Saison spielen und er ist vorne drin gesetzt. Der hat leider bislang nur Minuspunkte bekommen und jetzt auch noch verletzt gewesen am zweiten Spieltag. Das ist bisher leider ein Flop. Cordoba macht einen guten Job und ansonsten, ja, die Abwehr ist ganz okay.
Kein Torwart.
Leider kein Torwart, aber es ist halt, ist der zweite Spieltag, man kann keine perfekte Mannschaft haben. Gute
Torhüter auf dem Markt, aber es reicht natürlich nicht für Augustin und einen Torwart.
Das weißt du ja gar nicht. Ich habe ja nicht 10 Millionen Schulden wie andere Leute hier am Tisch.
Musst du erstmal verkaufen.
Ich habe jetzt mal Etiens Mannschaft, der auch eher mager in die Saison gestartet ist. Ich glaube, du hast noch weniger Punkte.
Aber du siehst ja jetzt auch nur, was aufgestellt ist und nicht, was schon...
Hier wirst du am letzten Spieltag
quasi. Ja, aber interessant ist ja, da verändert sich ja jetzt schon einiges.
Ovelo, Horn,
Hübner. Also, ich kann ja dazu sagen, ich habe Zakaria noch gekauft und Bellarabi.
Weißt du, was dein Problem ist?
Mein Problem ist vor allen Dingen, dass Köln und Mainz einen beschissenen Saisonstart hingelegt haben. Weil ich finde eigentlich mit Bittencourt und Maxim eigentlich für 3-4 Millionen zwei grundsolide Spieler, denen ich durchaus 80-100 Punkte zutrauen würde. Mhm. Kramer auch ein solider, also ich finde, man hat ja am Anfang nicht so viel Kohle, da kannst nicht jedes Ding besetzen und das sind alles Stammspieler und mit Embolo, klar, da habe ich ein bisschen spekuliert, habe ich auch, das war ein Wunschspieler vor der Saison, allerdings habe ich nicht damit gerechnet, dass er so lange noch braucht, um wieder fit zu werden und habe jetzt schon 2 Millionen an ihm verloren, ich habe ihn für 7 Millionen, glaube ich, geholt, der ist jetzt bei 5 Millionen.
Den kannst du dann irgendwann nicht mehr verkaufen. Das Problem habe ich so ein
bisschen. Ja, ich verkaufe ihn jetzt. Ist schon verkauft sogar.
Ach so.
Also er ist jetzt, den habe ich jetzt quasi getauscht gegen Bellarabi. Und
aber der Problem ist, kein Leipziger, sehe ich das richtig, kein Bayern, kein Dortmunder.
Mal gucken, was mit Augustin passiert. Ne? Ja, gut. Also es ist ja Länderspielpause, da kann man ja auch mal da ein bisschen mehr wagen. Ich
möchte es einfach nur den Preis in die Hohe drücken.
Ich habe auch schon angehört, dass die da, also er wird so oder so nicht günstig, ist ganz klar. Aber die Frage ist halt, ja, ich bin dieses Jahr, ich habe sonst eigentlich immer ähnlich gemacht wie Nils, dass ich immer so ein, zwei Superstars hatte und dann mehr so Kleingemüse gerade hinten. Dieses Jahr habe ich versucht, ein bisschen mehr in die Breite zu gehen, mehr so Spieler im Bereich 3-4 Millionen zu holen, sodass jede Position eigentlich ganz gut besetzt ist, in der Hoffnung, dass einer von denen halt dann vielleicht durchstartet, ist bislang nicht passiert. Ne? Aber ich sag, man sieht es auch ganz deutlich an Comunio, Mainz und Köln, beide schlecht gestartet und ich habe 4 Spieler und das macht sich direkt bemerkbar.
Ich hatte einen ganz schwachen Spieltag jetzt. Kann man vielleicht auch nochmal einmal angucken, aber schnell. Lecky, der mir am ersten Spieltag sehr viele Punkte gebracht hat. Deswegen stehe ich noch ein bisschen besser da als ihr. Brandt auch sehr viele Punkte gebracht. Dahoud ist natürlich ein Problemfall für mich, ganz klar, dass der nicht spielt.
Bentaleb, das hatte ich letztes Jahr.
Kommt, glaube ich, noch. Leimer auch, ist ganz, habe ich mich ganz doll vergriffen, hat jetzt nur auf der Bank gesessen.
Ja, weil Demme war zurückgekommen.
Timo Demme direkt zurück in die Startelf und auch ein sehr gutes Spiel gemacht.
Aber ich habe eigentlich, also zumindest bei Zieler sehe ich Hoffnung. Ich hoffe, dass Hoffenheim noch Toljan verkauft, dann spielt Kaderabek sowieso durch. Und Klünter und Ostrolik müssten auch noch ein paar Punkte mehr machen.
Ja.
Und sonst, ja.
Genau, also es muss bei uns allen noch was passieren. Du hattest noch den besten Start. Ich meine, die Jungs müssen mal anfangen, Tore zu schießen. Ich habe noch nicht ein Tor in zwei Spiele lang von irgendjemandem.
Ja, ist halt alles noch am Anfang.
Ist alles noch am Anfang. Genau, nächste Woche dann, wenn Länderspielpause ist, dann schauen wir uns mal eure Kader genauer an. Mal gespannt, wie ihr so performt habt. Suchen wir uns mal ein paar Highlights raus. Für den Moment war es das mit Comunio. Denkt dran nächste Woche, mit Bundesliga, Entschuldigung. Und auch Comunio, denkt dran, nächste Woche ist leider kein Bundesliga, sondern Länderspielpause. Wir werden aber trotzdem senden.
Achso. Wir haben tolle Gäste.
Und
Raphael Buschmann und Michael Wulzinger, die das Buch Football Leagues geschrieben haben, was wir sehr empfehlen können. Ja. Und die Machenschaften der schmutzigen Geldtransfers aufgedeckt haben. Die sind hier im Spiegel-Bestseller. Wirklich, das sind hochinteressante Gäste. Leider kann ich nicht dabei sein, weil ich bin nämlich im Urlaub.
Genau, dabei viel Spaß. Erhol dich gut. Und jetzt gibt es ein sehr, sehr ausführliches Interview mit Rachel, was ich auf der Gamescom geführt habe. Ihr wisst ja, Tradition, immer Gamescom und E3 quatschen Rachel und ich ein bisschen.
Nee,
es ist sehr lang geworden und die Zuschauer sind auch ein bisschen verliebt. Rachel ist auch eine Frau,
ich bin auch verliebt,
in die man sich auch leicht verlieben kann. Das ist das Interview, das kommt jetzt. Es ist so gut wie neu vom Wochenende auf der Gamescom und dann sehen wir heute Abend ja unter anderem auch noch Team Limited. Wir sind auch wieder da für euch. Bis dahin, macht's gut, tschüss.